Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe Songpoeten-Zuhörer, herzlich willkommen zum großen Staffelfinale der zweiten Songpoeten-Staffel, in der es auch wieder wahnsinnig viele sehr interessante Gespräche gab. Und auch heute bin ich hundertprozentig sicher, wird es eins, denn ich habe einen ganz tollen Gast bei mir, der schon so viel erlebt hat, dass wir wahrscheinlich noch die komplette nächste Staffel mit ihm füllen können. Bei uns ist heute Nisse, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Na, unbedingt, weil es gibt ja tatsächlich wahnsinnig viel zu erzählen über dich und über die Dinge, die du getan hast und die dich auch so zur Musik geführt haben oder die Musik dir dann ermöglicht hat. Fangen wir mal ganz am Anfang einfach, wir steigen einfach direkt ein, legen direkt los. Nisse, manche Leute stolpern immer noch über den Namen, das ist einfach so ein nordischer Vorname, abgewandelt von Nikolaus.
Genau.
Und das ist so lustig, weil dann haben wir eine Gemeinsamkeit, weil Nils ist nämlich auch eine Abwandlung von Nikolaus.
Ja, ja, das stimmt. Und also, Niklas und so.
Genau.
Ganz viele, ja, ja, das ist, stecken viele Namen drin. Und das ist auch, ich glaube, regional in Skandinavien, wo sozusagen der Nikolaus auch diesen Namen oder halt als Beinamen hat.
Ja. Und du bist in Hamburg geboren, glaube ich auch?
Ja, aufgewachsen. Genau.
Ja, genau.
Ja, ja, genau.
In oder vor den Toren Hamburgs,
genau.
Also Harburg, auf der anderen Seite der Elbe. Das ist auch so eine, also Hamburg-Harburg, Phoenixviertel und so, ist schon so eine harte Ecke, ist so ein bisschen sozialer Brennpunkt, so, wurde so sehr viele Jahre sich selbst überlassen. Lustigerweise jetzt so ein Ort, wo es so langsam so ein bisschen Neukölln-mäßig, Brooklyn-mäßig so Studenten hinziehen und Künstler Ateliers eröffnen und so langsam gentrifiziert. Aber ich hab 2001 in Hamburg gelebt und da hat man auch immer noch, wenn man über Harburg gesprochen hat, gesagt, musste nicht unbedingt hin, vor allem irgendwie nicht nachts.
Ja, das stimmt, das stimmt. Nicht so schön.
Und dann hast du, um mal direkt auf deine Sozialisation zu kommen, mit 6 Jahren, habe ich gelesen, hast du Michael Jackson für dich entdeckt.
Genau.
So dass du hast in irgendeinem Interview gesagt, das Coole an Michael Jackson war, dass ein 6-Jähriger den sehen konnte und das einfach sofort irgendwie fühlen konnte,
genau.
was der will.
Voll.
Wie, weißt du noch, mit welchem Lied oder Video oder wie das kam?
Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich weiß, dass Man in the Mirror für mich, also auch bis heute, das beste Lied aller Zeiten ist. Also wenn ich da die Melodie höre, wenn ich da diesen Anfang höre, das ist, wenn Aliens auf die Erde kommen würden und sie würden sagen, zeigt uns irgendwie ein Stück eurer Kultur, dann wäre das immer das für mich. Weil das ist der perfekteste Song aller Zeiten.
Das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, der ist natürlich, ich finde den auch perfekt, also ich finde den auch super gut. Und das ist so lustig, weil ich bin nämlich auch, hab mit 6 Michael Jackson entdeckt.
Geil.
Ich habe damals Formel 1 geguckt mit meinen Geschwistern, ich habe 3 ältere Geschwister. Und das erste, was ich gesehen habe, war das Billie Jean Video, als das damals rauskam. Und mich hat als 6-Jähriger erstmal total fasziniert, dass die Fliesen leuchten, wenn der drauf
ist. Stimmt.
Das war so wahnsinnig cool, so ein wahnsinnig cooler Effekt. Und dann fand ich auch die Musik toll und dann haben mir meine Geschwister zu Weihnachten die Thriller geschenkt, die kamen damals raus.
Boah.
Und deswegen bin ich halt natürlich auch, also deswegen kann ich so nachvollziehen, dass man, dass Michael Jackson als Kind eine irrsinnige Faszination auf einen ausübt, weil das irgendwie, ja, weil der hat sowas Fantasy-mäßiges irgendwie gehabt.
Genau, der ist so ein bisschen wie ein lebender Disney-Charakter. Der ist so voller Zauber und irgendwie so eine Mischung aus nahbar und trotzdem wie von einem anderen Planeten. Also so ein bisschen, also ja genau, wie halt diese ganzen Disney-Figuren oder wie E.T., also alles, was so ein bisschen fantastisch ist und der halt als Person. Und das weiß ich nicht. Das war natürlich dann so ein David Bowie so zu Ziggy Stardust Zeiten. Da war dann auch wie eine Art Außerirdischer, der aber greifbar war, weil er auf der Bühne stand und da halt seinen in die Welt geholt hat, in der er sozusagen oder aus der er kam. Aber Michael Jackson war noch krasser. Michael Jackson war halt, der hat sich dann nicht dieses Ziggy Stardust-Ding mit so, ja.
Mit so einem alter Ego.
Oder? Ja, er war das, genau. Er war das wirklich, ich glaube, er war das wirklich einfach.
Der war ja auch, ich fand das irgendwie so, ich finde so als Kind, also der war ja der größte Star der Welt, muss man sagen. So, also der größte Popstar der Welt eigentlich.
Ich glaube auch, von unserer Generation der bekannteste Mensch des Planeten, würde ich sagen.
Und bei dem war das immer so, der hat, war ja dann so unfassbar reich dadurch natürlich auch. Und dann hat er sich ein Haus gekauft mit so einem eigenen Vergnügungspark. Mhm. Und man, und die Leute haben immer gesagt, ja, der Spinner, ach, guck mal, der hat einen Affen, was für ein Spinner und so, ne? Aber das waren halt alles Sachen, die man als Kind eins zu eins nachvollziehen konnte. Voll. Und wenn ich plötzlich mega reich wäre, würde ich mir natürlich auch einen eigenen Vergnügungspark kaufen.
Er hat den Traum gelebt.
Also total, finde ich auch.
Ja. Ja, ey, über, also wenn wir jetzt anfangen, über Michael Jackson zu reden, dann müssen wir so eine Sondersendung draus machen, weil da kann ich dir ganz, ganz viel erzählen. Aber ich habe ihn zweimal live gesehen.
War das, weißt du noch, welche Touren das
waren? Ja, das war die Dangerous und die History.
Ah ja.
Also Mitte, mit, nee, Anfang der 90er und so Mitte, Ende der 90er war es, glaube ich.
Ja, ich habe ihn zur Bad Tour damals gesehen.
Boah.
In Köln. Das war cool, als bei Dirty Diana die Haare von der Gitarristin plötzlich geleuchtet haben.
Das war krass, ja. Alles daran, alles bis heute, da kommt niemand dran. Die können bessere Lichttechnik haben und was weiß ich was für Pyro-Effekte, nichts. Also wirklich, als der auf die Bühne kam, das ist dann, also wenn ich mir vorstelle, dass irgendwann Jesus wiederkommen sollte, dann sieht das genau so aus. Ich glaube auch, er war irgendwie Jesus.
Ja, auf jeden Fall. Irgend sowas, Erlösermäßiges hatte der auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und dann habe ich so ein bisschen gelesen, das stand ja auch in deinem Presseinfo zum letzten Album drin, und das ist ja wirklich auch zigfach zitiert, dass du die Jugend dann verbracht hast, so zwischen so Golf GTI Tunern, die irgendwie abends wahrscheinlich am Parkplatz rumhingen und da irgendwie scheiß Musik gepumpt haben und weil man halt wirklich am, also es ist ja so ein bisschen dörflich sozusagen aufgewachsen, und ich kenne das so, da nimmt man einfach alles, was man kriegen kann an Unterhaltung. Voll. Da hat man gar keine Chance, wählerisch zu sein, zu sagen so, die sind aber doof oder so, sondern man muss einfach mitnehmen, was irgendwie die Langeweile vertreibt.
Ja, naja, total. Wahrscheinlich gibt es auch nur zwei, drei, naja, so Arten oder Leute, die so ein gewisses Hobby haben, und das sind die Großen. Und wenn du in einem relativ kleinen Ort aufwächst, so wie ich, also im Süden von Harburg, wenn man so will, Maschner Kreuz ist manchen Leuten vielleicht ein Begriff, auch sehr industriell durch den Güterbahnhof. Ich glaube, das war der größte Europas eine ganz lange Zeit lang. Ja. Und es war sehr, also genau dieses Phoenixviertel Harburg, das war halt eh alles schon sehr, sehr karg und stumpf. Und da, wo wir gewohnt haben, fing es halt an, grün zu werden. Also das Umland, altes ja, Land und so.
Das alte Land.
Genau, altes Land und alles, was so drumherum war. Aber ich glaube, da gibt es dann die eine Gruppe von Jugendlichen. Wir reden jetzt über 50 Jungs zwischen 12 und 18 oder so. Mhm. Und dann gibt es halt von denen irgendwie, keine Ahnung, die eine Gruppe, die dann Fußballfans sind.
Ja,
die anderen sind dann halt die sich irgendwie Springerstiefel anziehen, und man weiß nicht genau, wissen die selber, ob die jetzt Punks sein wollen oder irgendwie Skins. Stimmt, also Skins im Sinne von Neonazis.
Ja.
Weil die böse Onkels hören. Es gibt ja viele Überschneidungen, und bis heute wird ja gestritten bei solchen Themen. Und dann gibt es vielleicht noch die zu Hause bleiben, lieber ein Buch lesen. Und das sind, und wenn du halt rausgehst und du hast kein Auto, der nächste Ort ist unfassbar weit weg und du willst nicht alleine sein, dann musst du halt überall dich irgendwie mal mit allen unterhalten. Das klingt ja total doof, aber so als ob du so eine, wie nennt man das, so ein Jugendberufswahltag, wo du auch in eine große Halle reinkommst und hat die Polizei ihren Stand und irgendwie die Klärwerke und irgendeine Anwaltskanzlei. Du gehst halt überall hin, weil du keine Angst hast, du willst auch deinen Platz im Leben finden. Und ja, dann ist man halt irgendwie mal eine Woche bei der Opel Gang so, und dann ist man halt irgendwie zwei Wochen später bei den Fußballern. Ja, und dann ist man relativ lange verloren, oder man begibt sich auch mit einem komischen Gefühl vielleicht dann trotzdem in eine Gruppe rein. Und ich habe das halt dann nicht gemacht und war dann für mich ganz lang und habe dann irgendwie ein, zwei Jahre lang, ich glaube, mit einem Kumpel, den ich so ein bisschen überreden konnte, dass wir jetzt Basketball spielen, diesen ganzen so ein bisschen amerikanischere Sachen zu machen, ganz viel Sport machen, und dann fing das an mit den Hip-Hop-Sachen und so. Und dann waren wir, glaube ich, die einzigen beiden. Und dann waren wir auch wie Außerirdische. Aber jeder war ja wie ein Außerirdischer, weil die Opel-Gang war halt, wenn man jetzt das aus einer Sicht von einer 60-jährigen Frau betrachtet, dann sind das halt die Rowdies, die haben dann irgendwie die abgeschorenen kahlen Köpfe, die anderen tragen diese komischen Hosen, die in den Kniekehlen hängen und so weiter. Aber es war, alles war extrem, weil man sich ja in dieser Phase versucht, so zu positionieren von den Eltern und dem System, so ein bisschen eine Erwartung abzugrenzen. Und so kann man sich das vorstellen. Genau, ich war zwischen Welten gefangen und musste so ein bisschen meine eigene finden. Und als dann halt Michael Jackson ganz früh kam, aber später Hip-Hop, war das so meine, als hätte mir jemand die Tore zu so einer eigenen Welt aufgemacht, wo ich wusste, das ist jetzt mein Platz. Ja. Ich wusste es einfach, ich hatte das beste Gefühl dabei, mir hat die Musik am besten gefallen, mir hat alles daran gefallen. Und ich hätte es auch jahrelang alleine gehört und durchgezogen, angefangen zu rappen, zu scratchen, Breakdance, egal. Ich hätte es alleine gemacht, weil ich einfach wusste, für mich, das ist es.
Das ist interessant, also es ist ja total Coming of Age, so dieses zu versuchen, ja, wie du sagst, so seinen Platz im Leben zu finden und so herauszufinden, was so die Richtung sein soll, die man so einschlägt. Ich komme ja auch aus so einer kleinen Stadt und ich kenne das auch total, dass man da, dass man auch mit allen Gruppen irgendwie Berührungs- oder Bezugspunkte hat und alle irgendwie mal so auch merkt, das ist irgendwie alles nix, das ist irgendwie alles scheiße und dieses so eine amerikanische Kultur dann feiern, wie bei euch irgendwie im Basketball. Das war bei uns auch Basketball. Also das ist überall, glaube ich, Basketball ist echt so eine Einstiegsdroge. Weil sich so viele über Fußball definieren, dann ist das schon so ein krasser Antipol und
genau.
So. Aber es ist trotzdem so ein Riesensport, wo man ja auch so drin aufgehen kann und so.
Absolut. Und genau, also genau das, was eben, ja, auch Leute, die halt 3 Wochen vorher irgendwie vermeintlich beste Freunde waren, prügeln sich halt dann irgendwie die 3 Wochen später und.
Oder umgekehrt. Leute, mit denen man sich geprügelt hat, sind plötzlich deine dicksten
beste Freunde,
Kumpel
weil du dann, genau, weil du dann für dich selber einfach ehrlich zu dir bist und sagst, ey, eigentlich ist das mein Ding. Und darum geht's ja. Das ist ja genau diese Zeit um die Pubertät rum, wo die Eltern auch dann mal alleine ein bisschen länger rausgehen lassen oder auch nicht und man schleicht sich raus, aber wie auch immer. Aber man will die Welt irgendwie entdecken, man will das Leben kennenlernen und wissen, ja, wo man hingehört. Und dann passieren genau solche Sachen, weil dann sind es ja Extreme. Du bist halt irgendwie ein 14-, 15-jähriger Junge und gehst raus und suchst ein bisschen das Abenteuer, was dir irgendwie was, ich weiß nicht, ist es nicht bei 300 auch so, dass die Jungs so im ganz jungen Alter einfach in so einen Wald geschickt werden und dann müssen die gegen riesige Wölfe kämpfen und so? Das gibt's ja öfter. Ist ja bei Ronja Räubertag, dann überall hat man so ein bisschen dieses so, jetzt musst du irgendwie alleine klarkommen, du musst jetzt ein Jahr lang Survival Training machen, beziehungsweise halt, ey, entweder du kommst zurück und dann wirst du akzeptiert als das, was du bist, was auch immer das sein mag, weil du dafür gekämpft hast, oder du wohnst halt bis 35 bei deiner Mutter und also so, und das ist es ja. Und so geht man halt raus mit 13, 14, 15 und geht sozusagen in diesen Wald. Und da passieren ganz viele komische Sachen. Auch schöne Sachen, aber auch nicht so schöne. Und das ganze Ding ist dann so, da fängt wahrscheinlich meine Geschichte schon an, dann so ein bisschen verrückt zu werden, weil dann genau die Sachen halt in Extrem passiert sind. Also, ja.
Deswegen finde ich auch die Ausbildung zum Zimmermann so geil, weil dieses auf die Walz gehen, finde ich, ist so die geilste Ausbildung, die es gibt, dass die irgendwie 2 Jahre nicht nach Hause dürfen und so überall arbeiten müssen und ihre Arbeit anbieten müssen und so. Finde ich mega gut. Also mehr kann man eigentlich gar nicht lernen, finde ich, so übers Leben zumindest.
Ja. Ich glaube auch, wenn du zur Marine gehst oder so und dann bist du erstmal 1-2 Jahre auf einer Gorch Fock oder wo auch immer, du bist ewig lang unterwegs, dann hast du quasi das, was andere Leute später in ihrem Leben machen, wenn die dann halt die Zeit und das Geld haben, Kreuzfahrten, Weltreise, was auch immer. Du hast dann mehr oder weniger schon so, ja, diesen Seemann-Spirit irgendwie. Also es ist komisch. Kann man, also ich glaube, die meisten werden es ja auch kennen. Also ich erzähle jetzt auch nichts, was nur ich entdeckt habe. Ich bin nicht zum Mars geflogen, aber ja, genau. Aber das, sorry, ich habe dich eigentlich fast unterbrochen.
Nee, alles gut. Was ich spannend finde, ist, du bist dann nach England, das ist immer nicht so richtig klar, gegangen oder geschickt worden.
Ja, und ist mir auch nicht ganz klar, was das war.
Und du warst dann da, glaube ich, aber auch nur ein Jahr oder so, an so einem Internat so, ne?
Nee, ja, nicht Internat. Meine Mutter hat die englische Kultur unfassbar abgefeiert. Mein Vater hat eh unfassbar viel gearbeitet. Ich habe 2-mal nacheinander unfassbar gesagt. Also muss es wirklich, es war extrem. Ja, und sie wollte unbedingt dahin und einfach auch, ich habe so schlechtes Englisch gesprochen, dass es mir wahrscheinlich alles irgendwie in der Zukunft versaut hätte, so vom Zeugnis her und tralala, ich wäre auf die Hauptschule gekommen und ich hatte eh ganz, ganz stark Hauptschulempfehlungen. Das war so in der 5. oder 4. Klasse.
Ja.
Auf jeden Fall da die Orientierungsstufe. Ich bin ja sozusagen genau auf der Grenze zwischen Hamburg, also Bundesland Hamburg und Niedersachsen aufgewachsen.
Ja.
Und wir hatten halt eine Hamburger Telefonvorwahl, einen Hamburger Landkreis und eine Hamburger Postleitzahl, aber waren in Niedersachsen. Das war ja so ganz, ganz komisch.
Ja.
Und auf jeden Fall gibt es ja die Orientierungsstufe. Man geht von der 1. bis zur 4. Grundschule, das ist klar. Und dann ist die 5. und 6. Klasse. Da wird halt entschieden in Leistungskursen, wo gehst du jetzt danach von der 7. bis zur 10. oder 12. 13. Klasse, was ist dein Weg danach? Und diese 5., 6. ist halt mit das Wichtigste, weil das wird über dein Leben grundsätzlich erstmal entscheiden, was, ja, was so passiert. Und da war ich ganz schlecht. Ich glaube, 5. Klasse hat es schon sich abgezeichnet, so Englisch und so und Mathe, alles war ganz schlimm und ich war auch in der Schule. Da haben die mir auch dann meine Mutter irgendwie eingeladen und der gezeigt, dann haben die so an so eine Art Vermerkungsbuch dann irgendwie gezeigt, ich bin der Schüler, seit es diese Schule gibt, und die gab es schon irgendwie 50 Jahre, also direkt nach dem Krieg wurde die gebaut oder mittendrin war, gab sie schon so halb. Und da, ich war der Schüler mit den meisten Nachsitzstunden ever. Und das war halt auch eine Gesamtschule, das heißt, da waren auch die Hauptschüler mit bei, die auch generell mal gerne irgendwie Schwänze oder Scheiße bauen. Ohne jetzt über den Kamm scheren zu wollen, aber bei uns war es auf jeden Fall so. Und ich war trotzdem der Krasseste. Und das so in ganz, ganz kurzer Zeit. Und das war, und hat sie gesagt, ich muss erstens weg von der Schule. Sie wollte eh nach England gerne. Und das war der perfekte Anlass. Und dann sind wir hin. Und das heißt, glaube ich, Comprehensive School. Das ist aber auch wie eine Art Gesamtschule. Ja, da sind die Besten und die Schlechtesten irgendwie zusammen. Und das war geil. Ich habe es erst, war ich skeptisch, weil du hast halt Schule bis 15:30, 16 Uhr. Und ich bin ja eh so, oh Gott, Schule, ey, und jetzt noch 4 Stunden länger als sonst. Das ist der Albtraum. Aber das System ist halt mega, weil die haben auch zwischendurch immer Stunden, wo du sozusagen dich selbst beschäftigen kannst. Dann sagen sie halt, ey, du kannst jetzt nochmal für den Test lernen, der in 2 Tagen ist. Oder du kannst, weil du Freistunden hast, kannst du auch einfach kreativ sein oder dich in die Sonne legen oder ein Buch lesen oder Fußball spielen. Die Pause ist immer 1 Stunde und 10 Minuten lang gewesen. Das heißt, es war eine ewig lange Pause, dann hast du nochmal 1/2-stündige Pause, du hast Essen in der Schule bekommen und wenn du dann um 15:30 Schluss hattest, dann hattest du keine Hausaufgaben mehr.
Dann war auch Schule vorbei.
Ja, dann war es wirklich vorbei und das war halt, das war das Paradies für mich. Das System war geiler, die haben viel mehr mit dir geredet, haben gefragt, verstehst du es? Wenn nicht, dann komm nach der Stunde nochmal zu mir. Vielleicht bin ich auf die falsche Schule gegangen in Deutschland oder die falschen Schulen, aber ich hatte immer Stress und mir hat nie jemand geholfen und also nicht nur mir, also vielen wurde einfach nicht geholfen. Viele sind so auch ein bisschen durchs Raster gefallen und ja, und da war es genau das Gegenteil. Da wurde jedem versucht zu helfen, zumindest. Manche sind dann aber auch bestimmt durchs Raster gefallen, aber tendenziell hat man eine andere Verantwortung gegenüber den Leuten, die man dann irgendwie ins Leben schickt danach. Und ja, war geil. Ein Jahr, ich glaube von 13 bis 14. Mit 14 wieder hier.
Musstest du dann auch eine Schuluniform tragen?
Ja, ja, klar. So AC/DC-mäßig. Und das, voll, ja, ja, Angus Young. Und das ist ja das Geile auch daran, weil die Leute nicht über ihre Klamotten bewertet werden. Ja,
genau.
Das heißt, es werden so ganz viele Sachen aus dem, was in Deutschland oder in vielen Ländern irgendwie schultechnisch passiert, inklusive Hierarchien, Mobbing, bla bla bla, wird da relativ schnell unterbunden. Das passiert da auch. Aber in Deutschland, ich will es jetzt nicht zu dramatisch alles klingen lassen, aber bei mir in meiner Schullaufzeit sind auch 2 Leute wegen sowas dann halt, die haben dann halt es nicht geschafft so. Und also durch Mobbing und genau dieses komische Wertesystem und welche Eltern können dir welche Klamotten kaufen und dann gehen Leute klauen, weil sie auch mithalten wollen und bla bla bla. Und das ist dann so schwierig und da war es ging immer noch, welchen Schulrucksack hast du und was für Schuhe.
Das findet man dann immer so.
Genau, oder? Aber es ist was anderes, wenn es nur um die Schuhe geht, als wenn es um alles geht. Und es ging um alles. Als ich in Deutschland war und auch wieder zurückkam, ging es wirklich um Mütze, Pullover, Jacke, Hose. Da waren die Schuhe das Letzte, worauf man geguckt hat. Und England natürlich als Erstes so das Einzige war, woran man hätte irgendwie so ein bisschen aufziehen oder in so eine Schublade stecken können. Aber tendenziell, weil es auch Schulpflicht war, mussten die dunkel sein. Das heißt, auch da fing schon an, selbst wenn du einen Nike-Schuh hattest, hattest du diesen Swoosh nicht unbedingt erkannt, weil es musste Black in Black sein, alles musste schwarz sein oder dunkelbraun. Und dann war es halt nicht so einfach. Und das war halt geil, ich mochte das. Also gar nicht so von wegen uniformiert und irgendwie die Leute wird vorgeschrieben, was sie tragen sollen und so, gar nicht. Das kannst du alles in der Freizeit ja machen, aber für das Ding und für die Entwicklung von Menschen, ob deine Eltern Geld haben oder nicht, fand ich das total wichtig, dass man erstmal alle haben den gleichen Startpunkt, wie sie aus dem Haus gehen und wie sie in der Schule ankommen und mit was für einem Gefühl sie wieder auf nach Hauseweg geschickt werden. Also.
Was ich interessant fand, was ich hier gelesen habe, ist, dann warst du mit deiner Mutter in England und dein Vater hat dir dann von Deutschland aus deutsche Rap-Platten geschickt mit dem Motto oder nach dem Motto so, hier, ich glaube, das gefällt dir, ich glaube, das ist was für dich.
Ja.
Und das war reimende Antifaschisten, Blitzmob, ich weiß nicht, ob er die Platten noch alle geschickt hat, aber Advanced Chemistry und so, das waren aber so die Bands, die du dann gut fandst.
Die fand ich gut, nee, ich glaube, die ersten waren Fettes Brot, auf jeden Fall, mit Jein.
Ja.
Nee, nicht mit Jein, das war später, mit Nordisch by Nature.
Ja.
Und ich glaube sogar die erste Fanta 4. und noch eine andere. Ich weiß nicht, ob Jazzkantine war, aber alles, was so um die Zeit war, wo ich da war, es waren so 2-3 Platten von super Mainstream, wenn man das so nennen will, bei den Fantas, bis hin zu, ich meine, niemand wusste, dass so Nordisch by Nature, dass daraus sowas wie Fettes Brot wird, die dann irgendwie so eine O2 oder Barclaycard Arena irgendwie 1-2 Mal nacheinander ausverkauft. Also da war das so lustig und ha, guck mal hier auf Nordisch, einer rappt auch auf Plattdeutsch und Tobi und Bo und bla bla bla, das war dann halt, er dachte halt, ey, das findest du bestimmt cool so. Und dann kam ich wieder und mein Nachbar, mit dem ich dann später auch ganz, ganz lange Musik gemacht habe, der hat dann, weil der schon 2 Jahre älter war als ich, das war der einzige Typ, mit dem ich halt diese Hip-Hop-Sache gemacht habe. Ja. Und der war aber immer weg, der war immer älter, immer zu cool und deshalb war ich so ein bisschen auf mich allein gelassen, was den Kram anging. Der ist in Hamburg zur Schule gegangen und ich halt, wie gesagt, Region Harburg. Und wir haben uns dann halt dann erst über Basketball dann so nochmal richtig kennengelernt. Ja. Und mein Nachbar hat dann wirklich so den ganzen Underground-Kram, Asiatic Warriors, da Germ, alles, Advanced Chemistry, Blitzmob, genau die Sachen, die habe ich dann von ihm so 1-2 Jahre, eigentlich 1 Jahr später gehört. Ja, als ich 15 war, fing das bei mir an. Fing ich an mit Scratchen, mit 16 mit Rappen. Ja.
Glaubst du, dass das in, dass diese Platten, die dein Vater dir nach England geschickt hat, dass das deswegen so eine Initialzündung war, weil du halt plötzlich in England, also weil du in der Umgebung warst, wo auch keiner Deutsch gesprochen hat, und du dann dadurch auch so eine, dich irgendwie viel schneller damit identifizieren konntest oder so, weil das Deutsch gerappt war?
Das ist eine interessante Frage, aber ich würde gerne ja sagen, weil ich glaube, das klingt cooler.
Ah ja,
das
ist wahrscheinlich viel zu überinterpretiert.
Nee, gar nicht. Also hätte total genau das sein können. Ich glaube, und da muss man halt den Respekt an diese Leute geben, also Fantas, Fettes Brot und so, die haben einfach genau das gemacht, was irgendwie cool war. Das, was ich nicht kannte aus Deutschland, deutsche Musik, war bis dahin ja ganz viel Matthias Reim und David Hasselhoff singt mal Freedom auf Deutsch oder, also das war ja das, womit wir aufgewachsen sind. Dann halt noch irgendwie die Nachklänge der NDW. Also Nena war ja immer noch krass am Start und so. Das heißt, dass es dann so eine komplett neue Welt gibt und zwar genau dieses Hip-Hop-Ding, was ich gerade dabei war, für mich zu entdecken. Dann direkt auf Deutsch. Fanden die Älteren, glaube ich, uncool, war ja auch ganz lange Thema, so auf Deutsch rappen, das klingt nicht, das ist irgendwie doof, so was man bis heute noch über Soul und R&B auf Deutsch sagt, die meisten schaffen es nicht und es hat ja auch lang gedauert, bis wirklich mal ein gewisses Niveau erreicht wurde, aber auch da wieder der Geist und das Gefühl und dieses Wollen und egal der Sprachbarriere zum Trotz zu sagen, ich liebe Hip-Hop und es muss irgendwie gehen, dass ich das auch noch verständlicher in meiner eigenen Sprache, also die Sachen noch besser beschreiben kann, die ich beschreiben will. Und das waren wirklich die ersten, waren Advanced Chemistry, die einfach gut geklungen haben. Mhm. Die am besten rappen konnten, die besten Beats hatten, die besten Themen hatten. Unfassbar. Also bis heute Advanced Chemistry, die auch gleichnamige Platte mit Chemischer Niederschlag zum Beispiel, ist unglaublich. Ja. Also wirklich, würde ich heute noch hören und zu den Top 100 Liedern meines Lebens zählen.
Gibt ja viele Leute, die glauben, das wäre einfach nur ein Titel vom Beginneralbum. Mittlerweile. Aber ist natürlich die große deutsche Rap-Legende. Und auch tatsächlich die Band, die ja als erstes, glaube ich, einen deutschen Rap-Song veröffentlicht hat. Also da ist die Geschichtsschreibung sich uneins, aber
genau.
Advanced Chemistry, die waren auf jeden Fall einer der 5 ersten Acts.
Und das war wahrscheinlich alles innerhalb von 2-3 Monaten. Genau. Irgendwer hat den ein und also ich glaube nicht, dass irgendwer 3 Jahre vorher das schon unbedingt in der Form gemacht hat. Ja. Und man muss ja auch ganz, ganz ehrlich sein, und das bin ich ja eh immer. aber eigentlich ist es ja auch Falco. Das erste, was wirklich, das erste, was wirklich rhythmisch in deutscher Sprache dem amerikanischen Vorbild angelehnt war und eigentlich auch wirklich gut klang, das war Falco. Falco ist eigentlich wirklich der erste. Und nicht nur, weil der eine Legende ist und viel, viel krassen Kram gemacht hat und man ihm irgendwie so 20 Orden nachträglich noch in den Sarg werfen müsste. hatte das auch irgendwie gemacht.
Ja.
Natürlich mit einer anderen Intention, der wollte halt Funk, der hatte andere Ziele, aber es war trotzdem das Erste, was gut geklungen hat und was ein Rap-Element in sich hatte.
Ja.
Ja, und dann, ich würde sagen, Falco und daraus dann Advanced Chemistry, die gesagt haben, wir wollen wirklich nur dieses Hip-Hop-Rap-Ding, Zulu Nation und diese Kultur irgendwie repräsentieren. Ja.
Und du hast jetzt schon erzählt von
deinem... Jetzt haben alle abgeschaltet und alle so
absoluter
Nerd-Talk.
Überhaupt nicht, ich finde es super. Und du hast dann mit deinem mit dem Kumpel, mit dem du auch so, wie gesagt, Basketball gespielt hast und der dich dann so zum Rap geführt hat, wie gesagt, ihr habt dann diesen ganzen Underground-Kram, also selbst Advanced Chemistry waren ja wirklich breit aufgestellt, so die kannten ja viele, aber so Sachen wie, also ich kann mich auch an Blitzmob noch wahnsinnig gut erinnern, die fand ich auch total geil damals, aber eben auch sowas wie Reim der Antifaschisten und so, das war schon echt so, das kannten nicht viele. Da waren auf so einem Jam irgendwie 20 Leute oder 50 und die haben das dann richtig hart immer gefeiert, den Sound.
Und für mich, also, weil ich jetzt das auch relativ lang schon mache, seit 20 Jahren inzwischen. Vor 20 Jahren habe ich das erste Mal einen Text geschrieben oder was gerappt. Man kann sich jetzt, weil Leute immer danach fragen, wie alt ich bin, und mir ist relativ egal, ich bin da so ein bisschen Karl Lagerfeld-mäßig, das soll auch gern irgendwie im Ungewissen bleiben, weil mich interessiert das Alter jetzt nicht. Mich interessiert halt, ist es gute Musik oder nicht, aber man kann sich jetzt so ungefähr ausrechnen, wie alt ich sein muss. Aber ich habe halt wirklich viel erleben dürfen durch diese lange Zeit, die schon ist. Also im Vergleich auch zu manchen Leuten, die jetzt Musik machen und die ich treffe. Gestern in eurer Sendung. Ich komme komm mir auf jeden Fall relativ alt vor, aber als eine Sache, und weil du gerade Reim der Antifaschisten in der Abkürzung RAF aus Hamburg angesprochen hast, selbst mit denen stand ich schon auf der Bühne. Ja. Also es ist unglaublich und für mich ist es halt total toll, weil für mich sind das wirklich Helden gewesen. Ja. Die haben halt, googelt das mal, Reim der Antifaschisten, die haben halt so die, auch wie Advanced Chemistry auch schon, so die unangenehmeren gesellschaftskritischen Sachen angesprochen, so dieses Britcore-Ding, also relativ
lässt
hardcore.
Lässt der Bandname auch ein wenig erahnen.
Genau, genau, aber gar nicht jetzt so auf Steine schmeißen und das ganze System ist kaputt, sondern einfach auch so über Ex-Jugoslawien und so einfach Sachen, die für mich, das war für mich die Art von Punk. Hip-Hop war cool und alles, aber das ist so wie Rock'n'Roll, das ist erstmal das große Ding, okay, Gitarrenmusik, und für mich war es halt Beats und Reime und die waren wirklich, das war die Hardcore-Punk-Fraktion und da, und das waren, die haben es einfach, die haben sich einfach was getraut in dem Fall für mich, die haben nicht nur versucht irgendwie gut zu klingen, so ein bisschen so viel englische oder amerikanische Begriffe wie möglich in die Songs zu hauen, die haben einfach das gesagt, worum es ging. Und von denen habe ich viel gelernt. Und deshalb war ich auch total froh, dass ich mit denen schon ein, zweimal auf der Bühne gestanden bin, dass ich mit denen ein freundschaftliches Verhältnis habe. Und hier Gruß auch an die Leute, ne, so Manny Styles und Sane. Ja, super Leute, super Typen und haben für mich so eine ganz neue Welt aufgemacht.
Das, man neigt ja so ein bisschen zur Verklärung, aber ich habe auch das Gefühl, dass das früher so Mitte 90er, Mitte bis Ende 90er, eine Zeit war, in der es einfach einen wahnsinnig aufregenden Hip-Hop-Underground gab. Also auch, ich komme ja aus Köln und da gibt es auch so Bands wie A-Team, wie TCA, Microphone Mafia und so, und auch Indeed und so, gab es irrsinnig viele Acts, die super spannend waren. Heute hat man das Gefühl, dass man so schnell alles mitkriegt. Also es kann sich gar nicht mehr so eine richtige Subkultur entwickeln, weil alles sofort so ins Scheinwerferlicht gezerrt wird und sofort für alle sichtbar ist sozusagen.
Erstens, weil es jeder kann, weil die Plattformen jetzt da sind. Und weil es auch jeder will.
Genau.
Und ich glaube, früher wollten das auch viele gar nicht. Ich glaube, früher war auch noch ein bisschen mehr dieses Gefühl von, ich mache das jetzt wirklich nur für die Auserwählten, die auch der Meinung sind, die hören mich nicht, weil es gerade einen Hype gibt oder weil ich mit dem und denen mal ein Feature hatte, sondern die wollen für sich und die Leute, die es ernsthaft, ja, ernsthaft gut finden, machen. Und sowas gibt es, glaube ich, auch noch. Die kriegt man dann wirklich gar nicht mit, aber die meisten anderen, und natürlich, du willst am liebsten davon leben können, aber es gibt ja dieses eine sehr bekannte Beispiel, oder sehr bekannt in meinen Kreisen, auch wieder total Nerd-Talk, aber es gibt einen Typen, der heißt Jay Paul, geschrieben J-A-I, neues Wort Paul, und der kommt aus England, ich glaube, der ist pakistanischer Abstammung, wenn ich mich nicht irre, und der hat halt das, der hat zwei Songs gehabt, eine Jasmine heißt ein Demo und ich komme auf den anderen Namen nicht, BTSM oder so heißt es, glaube ich, auch Demo. Könnt ihr auch bei Spotify hören. Und der ist unglaublich. Der hat, glaube ich, alleine in seinem Kinderzimmer mit so Anfang 20 irgendwie, ohne wirklich zu wissen, was er da macht, aber nach einem musikalischen Gefühl Songs zusammengezimmert. Alles viel zu laut, irgendwie die einen Sachen zu laut, die anderen zu leise. Deine Stimme teilweise übersteuert und bla bla bla. Und das ist halt mit das Beste, was ich je gehört habe. Ja. Das ist unglaublich. Dann wurde er gesigned von, ich glaube, XXL Records, wo auch so Adele und so sind. Und der hat nie wieder was gemacht. Es gab ein Album, es kam zufällig raus, weil ich glaube, irgendwer seinen Rechner geklaut hat. Also irgendwer hat einfach einen Rechner geklaut oder eine Festplatte gefunden. Und da war ein Album drauf, wo auch Songs dieser Art drauf waren, die so ein ganz komisches Soundbild hatten wegen diesen Lautstärken und überkomprimiert und angezerrt und so. Und er wurde dann darauf angesprochen. Das einzige Interview, was er, glaube ich, jemals gegeben hat, war so, ja, die Songs sollten einfach nicht rauskommen. Und er hat halt, das ist jetzt 6, 7 Jahre her, er hat nie wieder was gemacht.
Ach, so krass.
Nie wieder. Ja. Also das ist halt unglaublich.
Ja.
Und jeder andere hätte den Hype mitgenommen. Kanye hat angefragt, Drake hat angefragt. Ich glaube, The Weeknd hat ein Sample aus einem der Songs nochmal. Also alle wollten, die Riesenstars, der hätte unfassbar Kohle damit machen können, durch die Decke gehen, die Welt betouren, bla bla bla, den ganzen Kram. Und der hat halt nie wieder was gemacht. Das heißt, es kann ja auch sein, dass er für, also sehr introvertiert ist oder Menschenmassen jetzt nicht unbedingt sein Ding sind, aber tendenziell gibt es sowas noch, aber viel seltener, weil dieses ganze berühmt werden Ding, was wir auch die ganze Zeit um uns rum haben, einfach so groß ist, dass sich das anfühlt wie so eine ganz normale Karrierelaufbahn.
Na, stimmt.
So.
Berufsberatungszentrum Influencer.
Genau.
So,
naja. Auch Leute, die es angeben müssen beim Amt. Da gibt es zum Glück noch irgendwelche älteren Damen, die dann Leute komisch angucken, wenn man Influencer eingibt als Beruf. Aber das ist in 10 Jahren auch vorbei. Das ist so ganz normal, dass du Influencer bist oder ganz normal Instagram-Model oder was auch immer das sein mag. Und das ist ja auch okay. Das soll ja von mir aus auch da sein. Ich finde es in der Masse nicht so ganz gesund. Aber genau deshalb gehen halt die eigentlichen Talente ein bisschen verloren, weil zu viele andere mit der Masse an Sachen, die sie raushauen, weil jeder, der Musik macht, ist nebenbei noch so ein halber Influencer und postet irgendwelche Sachen über ganz andere Dinge, wo er Werbung für macht, wo er Geld für bekommt. Ja. Also ich will es jetzt, ich meine es nicht böse, aber Lena Meyer-Landrut ist so ein Beispiel, wo man sagt, ich weiß nicht genau, was die ist inzwischen mehr. Ja. Ist sie jetzt Make-up-Tutorial-YouTuberin oder ist die Werbegesicht oder ist die Musikerin? Ich finde ja auch gut, dass alle alles sein können.
Ja.
Aber genau dadurch verschwimmt das und jeder will auch irgendwie alles sein. Und es gibt nicht mehr diese Bestimmung von, man ist jetzt eine Sache. So wie dieser Typ halt, wie Jay Paul, der sagt, ich will eigentlich nur Mucke machen. Und wenn das sogar falsch verstanden oder falsch aufgegriffen wird, dann ist er sofort weg. Wie so ein Reh. Kommen Leute in Wald. Ja, total.
Im Scheinwerfer.
Genau. Und andere so, hier bin ich und kommt näher, fasst mich an. Und so, streichelt mich, gebt mir Aufmerksamkeit und Futter. Ja, aber du weißt, was ich meine. Und deshalb ist genau das so, diese kleinen Szenen sind wahrscheinlich weniger, weil der Scheinwerfer auch oft dahin geworfen wird. Da ist ein Hype und auch Plattform oder TMZ oder was auch immer. Man will dann auch was kreieren.
Na klar.
So, Paris Jackson, die Tochter von Michael Jackson. Ich glaube auch, die könnte wahrscheinlich, das, was ich mitbekommen habe, die kann, glaube ich, echt gut singen. Und die hat vielleicht Talent, aber da wird zu früh drauf geguckt, ach, jetzt kommt sie, endlich wie ihr Vater, in die Fußstapfen ihres Vaters. Und die hat gar keine Zeit, sich zu entwickeln, weil die wird ja schon von Paparazzis gefilmt, wie die ins Tonstudio geht, dann sneakt sich irgendwer rein, wie sie vielleicht so eine kleine Probe hat. Und man fühlt sich die ganze Zeit unter so einem Druck, es muss krass werden, bla bla bla. Also selbst Leute, die von vornherein schon schwierige Bedingungen haben, obwohl da vielleicht irgendwie was bei rauskommen könnte. Es ist einfach zu viel die Lupe. So genau wie alt bist du? Was ist Nisse mit deinem echten Namen und so? Ich will es alles gar nicht wissen.
Ja.
Ich will auch die Operation von Michael Jackson, nicht weil ich ignorant bin, sondern das ist doch sein Ding.
Ja.
Das ist mir doch völlig, ey, solange der gute Musik macht, so, und nicht unbedingt Kinder anfällt. Was ich auch nicht glaube übrigens.
Ich glaube auch, dass der eher so.
Der ist asexuell, der hat da keinen.
Ja, der war einfach mit denen so auf. Also der war halt einfach, glaube ich, immer Kind. So, der ist sein Leben Kind geblieben.
Genau.
Aber es ist interessant. Also ich empfinde das ähnlich. Man lässt irgendwie Künstlern eigentlich nicht mehr so richtig den Raum, künstlich zu sein sozusagen oder eben die Idee zu haben, eine Vision zu haben, immer will man sofort alles wissen, immer darf es keine Geheimnisse mehr geben und so, und das tut Kunst ja gar nicht gut. Kunst lebt ja von Geheimnissen, Kunst lebt ja davon, dass nicht alles erzählt wird, dass nicht alles auserzählt wird und breit gewalzt wird und platt getreten wird und so, sondern dass immer Dinge auch unklar sind und im Verborgenen. Das ist ja eigentlich ein ganz essentieller Bestandteil von Kunst.
Total, und das Gute ist, es funktioniert ja trotzdem noch, weil die Leute dann so gierig sind, dass selbst wenn sie nicht viel bekommen, dann das nehmen. Also, weil gierig ist jetzt falsch, aber die sind einfach so wissbegierig oder haben Lust oder wollen so viel wie möglich von dieser Person bekommen. Und man sieht das an Frank Ocean oder The Weeknd. Ich glaube, The Weeknd hat in den letzten 5 Jahren ein Interview gegeben. Frank Ocean in den letzten 7 Jahren vielleicht ein oder zwei. Und das sind trotzdem, also die gewinnen die Grammys, die verkaufen ihre Millionen Platten. Beyoncé ist in einer anderen Welt, die hat früher natürlich ganz viele Interviews gegeben, aber auch das ist jetzt sehr rar und die lässt lieber die Musik sprechen. Und ich glaube, es geht schon, es ist schon okay. Man kann das immer noch irgendwie hinbekommen, aber es ist auf jeden Fall, es ist anders. Und ich bin auch froh, also ich bin auch total froh, so ein bisschen unter dem Radar lang zu fliegen, weil mir schon so ein bisschen gesagt wurde, dass Herz auf Beat von August, von meinem Debütalbum von vor 2 Jahren, hätte auch ein Hit sein können, unter anderen Umständen auch. Ich war auch bei Ina Müller in der Sendung, die hat auch gesagt, warum ist es kein Hit? Ja. Ich meine, ich habe keine Ahnung. Also, und für mich ist auch gut, weil wenn auf dem ersten Album der Überhit ist, der Druck zum zweiten Album und alles, was darauf kommt, das, also für mich ist es perfekt und dass ich dadurch halt nicht so eine Aufmerksamkeit bekomme, nicht über rote Teppiche laufen muss. Ich kriege das ja ein bisschen bei den Freunden aus meinem Umfeld mit. Und da sind, da passieren schon teilweise sehr anstrengende Sachen. So.
Aber hier ist die Lupe heute auf dich gerichtet.
Deswegen, dir sage ich aber auch alles.
Deswegen kommen wir auch wieder, kommen wieder zurück. Also, du bist dann zurück nach Deutschland gekommen, hast dann mit 17 auf der Davidstraße gewohnt. Für alle Leute, die sich in Hamburg nie auskennen, das ist wirklich direkt mitten auf dem Kiez. Das ist in Sichtweite zur Herbertstraße, da der berühmten Nuttenstraße. Und auf der Davidstraße stehen ja auch immer die Nutten vom McDonald's und so oder Burger King. Also da ist halt, das ist eine Straße, die wirklich fast nie schläft. Das ist ganz schön, wenn man die so vormittags sieht, da ist die wirklich mega verpennt und verkatert und so. Da passiert ja nicht viel, aber du bist natürlich mittendrin. Da ist wirklich Highlife. Das mit 17 da zu wohnen, ist natürlich auch total geil.
Ja, erstmal ist es geil.
Erstmal
so ganz lang. Das ist so 90% geil und 10% ungeil ist halt wirklich auch da. Klingt dann alles immer dramatisch, aber ich kann ja nur sagen, wie es ist. Aber direkt unter uns ist war ein Puff. Also wir waren, das kann man auch heute sehen, wenn man da lang geht, es gibt die Pinoy Bar, heißt das. Man geht die Davidstraße lang, so eigentlich direkt in der Mitte. Auf der linken Seite, wenn man von der Reeperbahn kommt, geht man hoch und dann sieht man, da ist ein Schild Erotic Art Museum. Und darunter, genau unter dem Schild, war meine Wohnung. Da haben wir gewohnt. Ich bin mit meinen Nachbarn da hingezogen. Ja. Beziehungsweise er hatte die Wohnung, ich bin dann direkt nachgekommen und unter uns war ein Puff, hauptsächlich glaube ich mit thailändischen, philippinischen Frauen und das war schon teilweise extrem, weil, also alle, die jetzt gerade essen oder trinken, hört mal ganz kurz auf. aber da gab es halt so einen Riesenmüll, also so einen Industriemüllsack, ne, diese blauen Riesenviecher, wo so 200 Liter reinpassen. Und da haben die dann halt immer die Tücher reingeworfen. Und das war bei uns im Flur und also wirklich, und wir sind da lang und ja, auf unserer Treppe ist mal einer abgestochen worden. Und nur so, also es war schon auch crazy. Aber für mich war es halt okay, weil ich war halt, wie gesagt, in diesem leicht verschlafenen Ort. Ich bin oft durch Harburg gefahren oder in Harburg auch gewesen. Aber das war trotzdem nochmal eine andere Welt. Also ich war schon so ein bisschen abgehärtet durch ein paar Geschichten, aber so, das war wirklich jeden Tag RTL 2. Ja. Das war nur drüber. Es war jedes Mal krass. Aber irgendwann war es auch so die normale Nachbarschaft. Das war halt auch irgendwie cool. Zum Beispiel den Prostituierten, den bringt man auch irgendwie einen Kaffee. Ja. Oder, also man, die wissen auch schon, die reden einen nicht mehr an. Ja. Normal wirst du ja immer angequatscht und dann grüßt man sich normal und alles ist so. Das ist so,
also sind ja auch normale Leute.
Na klar, sind es normale Leute. Deswegen, ja. Sie können es aber trotzdem irgendwie ein, zwei Jahre lang probieren. Du gehst da lang und vielleicht denken sie, heute haben sie ihr Glück. Ja. Aber irgendwann schaltet man um und merkt, das ist halt irgendwie der Nachbar. Und ich sage ja, das ist halt die Frau, die hier arbeitet, wie halt die Bäckersfrau. Ja. Und man kennt sich dann und das ist dann irgendwie, ja, ist dann alles irgendwie nett. Wir hatten auch glücklicherweise einen gewissen Schutz, weil von meinem Nachbarn, einer seiner besten Freunde, dessen Vater gehörte halt so sehr, sehr viele Immobilien auf der Reeperbahn. Der wiederum hatte dann natürlich Freunde, die gern Motorrad fahren und dann auch solche Etablissements irgendwie hatten. Und das heißt, alle, die in diesem Haus gewohnt haben, beziehungsweise dazugehörten, das war schon so, wir wussten, wir können uns da ein bisschen freier bewegen als andere Leute. Und das war dann ganz gut. Das bringt dir nichts auf der Reeperbahn, wenn irgendein Betrunkener kommt so, der weiß halt gar nicht, wer du bist, aber tendenziell kannte man uns schon so ein bisschen und das war halt irgendwie ganz gut. Und dadurch habe ich es, glaube ich, auch genießen können. Sonst wäre immer so, man muss immer so ein bisschen Auge im Hinterkopf haben, immer so ein Gespür dafür, was um einen rum passiert. Wer auf der Reeperbahn mal war und vielleicht auch mal eine, weiß nicht, kleinere Straße eingebogen ist, der kann das Gefühl nachempfinden, wie es sein muss. So. Weil das ist überall Action. Ja, aber es war geil. Und es war wirklich, wir haben keinen Fernseher gehabt. Wir haben uns einfach an dieses Fenster gesetzt, jeden Tag. Wir haben halt ganz viel gekifft und haben nur aus diesem Fenster geguckt und es war wie ein Film. Also wirklich ein halbes Jahr lang, 6-mal die Woche, ab 20 Uhr einfach nur aus diesem Fenster geguckt und es war wie Fernsehen. Weil immer was los war. Ja,
das glaube ich. Ihr habt auch gerappt zu der Zeit, ne?
Da haben, genau, das war halt so die Hochphase, also die Hochphase des, wir meinen es ernst, wir machen es jetzt, wir haben ein Studio in das andere Zimmer gebaut, wir haben uns Keats Beats genannt, also das Original, weil es gab dann irgendwie auch Beats vom Keats, es gab irgendwie noch andere, die haben auch so ein bisschen mit diesem Keats und Beats-Ding gespielt, wir waren aber Keats Beats und wir waren die, die sozusagen da genau das Studio hatten und hatten ganz viele auch krasse Leute und auch verrückte Leute bei uns im Studio sitzen. Also auch, also wirklich, alles war da.
Ja.
Was du dir vorstellst, was auf dem Kiez so rumläuft und wenn es halt irgendein besoffener, weiß ich nicht, Osteuropäer ist, der aber irgendwie gut Geige spielen kann, dann haben wir den wahrscheinlich irgendwie nach oben geholt und irgendwie für ein Bier irgendwas einspielen lassen.
Ja. Ja. Und das fand ich, ihr habt dann auch, glaube ich, einmal hast du auch erzählt irgendwo, dass dein Mitwohner mal ankam und irgendwie hätte einen Kumpel gehabt, konnte irgendwie gut zeichnen, hat sich ein Logo gemalt für die Keats Boys und dann habt ihr es auf so Pullover gedruckt so. Und es hätte so super geil ausgesehen.
Voll, ja, ja, genau. Also, nee, es war anders, weil der Bruder, also Juju ist mein Nachbar, mit dem ich hingezogen bin und sein Bruder, den haben wir mal Flipper genannt, der war jünger, der war quasi noch mal 1-2 Jahre jünger als ich und der hat dann sozusagen, Juju hat Beats gemacht, ich habe gerappt mit ein paar anderen Kumpels zusammen. Und Flipper hat dann die Logos gemacht. Ja,
der also hat dann irgendwie ein großes Hip-Hop-Imperium habt ihr geplant.
Ja, total. Ja, ja. Nee, wirklich. Es war ganz viel. Wir hatten auch noch eine Crew, die hieß C&A. Ganz billig. Ganz, ganz billig. Crews and Artists hießen wir. Da gehörten aber wirklich so um die 100 Leute zu. Also von Breakern, Sprühern, Leuten, die Gebeatbox haben, DJ, alles. Alles war dabei. Und dann gab es noch so immer diese kleineren, also wenn man, ich weiß nicht, ob man sich's vorstellen kann, ist ein bisschen wie beim Fußballverein. Es gibt erstmal die generellen Fans und dann gibt's so immer, dann gibt's so Hooligan-Abteilungen und die werden Ultras immer enger. Genau. Und dann gibt's auf einmal die Ultras und so weiter. Und die Ultras waren sozusagen, Keats Beats waren dann so 5-6 Leute. Und drumherum war ein Riesennetzwerk. Und ja, so sind wir auch dann teilweise zu Jams mit 30, 40 Leuten gefahren, sind da aufgetreten und haben gesprüht und ja, ja.
Also voll Hip-Hop gelebt.
Wir komplett, ja, komplett.
Und was ich interessant finde, in einem anderen Interview hast du dann erzählt, ihr habt das dann einfach eine Zeit lang gemacht und das ist hat aber irgendwann aufgehört, weil man gemerkt hat, wir ziehen hier irgendwie keine Wurst vom Teller, das bringt irgendwie nichts, weil die Strukturen in Hamburg, im Hamburger Rap-Game, so fest in der Hand von 2-3 Leuten waren, also du hast dann sogar namentlich gesagt, Sammy, Jan Delay und so, das waren so sozusagen so vakuumverschlossene Kreise, in die man von außen einfach nicht vordringen konnte, dass ihr da keine Chance hattet, richtig was zu reißen.
Also, ich sag's jetzt mal, so wie ich es fühle, aber auch ja, so wie
es ist. Das ist ja eigentlich im Grunde genommen nicht negativ. Also nee. Klar haben alle um ihre Posse und ihre
Hut. Ja, genau. Also genau das will ich sagen. Mein Problem damals war ein bisschen, man hat das am Beispiel auch von Berlin und so zum Beispiel gesehen, dann gibt es vielleicht jemanden wie Bushido, der ist 1-2 Jahre älter und der nimmt dann einen Flair irgendwie mit und oder ein Kool Savas, nimmt einen Echo Fresh. Also es gibt immer dieses, egal wo der herkommt auch. Hm. Der kann entweder, ein Berliner nimmt einen Berliner, aber auch ein Berliner nimmt irgendwie einen Mönchengladbacher, ist glaube ich Echo. Und so übergeordnet und nicht so, der muss aus meiner Hood sein, mit dem muss ich in den Kindergarten gegangen sein.
Ja.
Und ich verstehe total, dass man auf sich und seine Leute guckt und hab da totalen Respekt vor und find's auch gut, dass sie es getan haben. Nur, als dann ein bestimmter Punkt erreicht wurde, wo man gemerkt hat, die Leute, die den Einfluss und die Reichweite hatten, wie halt Sammy, die Beginner und 1-2 andere Leute, und dass die hauptsächlich, nicht nur, da gibt's auch andere Beispiele, aber hauptsächlich Leute aus ihrem Umfeld nehmen und selbst wenn die gar nicht mehr so gut waren, irgendwann kam auch ein Punkt, da waren dann auch Leute dabei, die waren nicht so richtig gut und ich meinte auch gar nicht mich, ich war jetzt nicht der beste Rapper der Welt, den man hätte entdecken müssen, aber ich hatte 1-2 Kumpels, die waren das, die waren wirklich unglaublich, die wären die nächste Generation gewesen und die waren besser als viele Leute bei Eimsbusch oder wo auch immer waren, die am Ende dazu kamen.
Ja.
Wie gesagt, ich kann es auch verstehen, ich habe auch mit Leuten was gemacht, die jetzt nicht so krass waren, aber die hätte man irgendwie auf den Schirm bekommen müssen. Und das haben sie nicht getan. Und das ist auch, und das habe ich schon vor Jahren gesagt, das habe ich auch vor jetzt ein paar Jahren im Interview gesagt, es hat einen Grund, dass Hamburg die absolute Hip-Hop-Hochburg war. Wir hatten wir hatten ein eigenes Hip-Hop-Festival. Das hatte halt sonst nur Stuttgart. Mhm. Aber Stuttgart hat dann, glaube ich, sogar internationale Acts geholt mit dem Hip-Hop Open. In Hamburg, das Flash im St. Pauli-Stadion, was unglaublich ist, war, glaube ich, auch wirklich hauptsächlich mit Leuten entweder aus der Deutschrap-Szene oder ganz, also fast so 70% Hamburger Leute. Ja. Also es war so groß und Hamburger Hip-Hop war so groß und so mächtig. Und dann war es einfach weg. 13 Jahre lang, Ratus Lockers kam kurz auf, das war dann vielleicht 11 Jahre danach und jetzt dann nochmal 2-3 Jahre später kam 187 und denen hat auch keiner geholfen. Die haben das halt komplett alleine gemacht und das verstehe ich nicht. Im Nachhinein zu sagen, 187, ja, gute Jungs, was für ein Quatsch.
Aber so, da hättest du im Arsch nicht angeguckt.
Ihr hättet,
so.
Ja, ihr hättet denen helfen können oder vielleicht war es auch eine andere Welt und keine Ahnung. Ja. Ich will auch niemandem, wie gesagt, das unterstellen, aber ey, aus der krassesten Stadt, das eigentliche Talent, was da ist, nicht zu fördern, weil es nicht irgendwie der Cousin von irgendwem ist, den ich kenne, sondern weil es halt eine ganz andere Person ist, mit der habe ich nichts zu tun. Sammy hat nachher Leute genommen wie Tour und Snagger und Pillard und Manuelsen, Leute, die auch von woanders kamen, was halt cool war, hat aber Hamburg nicht viel gebracht und war auch ein bisschen zu spät. Auch da kein Vorwurf. Ey, ich hätte wahrscheinlich 1000 Mal mehr Fehler gemacht als die. Nur aus unserer Sicht, als wir so waren, ey, wir haben hier 20 Rapper, von denen sind 2, 3 unglaublich gut. Man muss die auf dem Schirm haben. Mhm. Und das wurde so ignoriert oder es wurde nicht mitbekommen. Es war ja auch, ey, jeder ist Schmied seines eigenen Glücks.
Ist ja und auch jeder in seiner Blase, man kriegt auch immer
genau, alles mit und so. Niemals würde ich sagen, ihr habt, ne. Aber vielleicht, was ich mir gewünscht hätte, dass man ein bisschen mehr guckt, was geht links und rechts, außerhalb von einem Spittel oder was weiß ich. Und auch da kann ich mich irren, aber das war, ich sag's nur rückwirkend, es war mein damaliges Gefühl, wo ich dachte, hä? Das verstehe ich nicht. Und alle um mich rum haben aufgehört, weil wir haben alle angefangen, ich habe angefangen mit Rappen mit 15, 16 und habe das dann immer gemacht, aber andere haben halt sich mit 16, 17, 18 entscheiden müssen und die Eltern haben gesagt, studieren oder Ausbildung oder was auch immer, aber bestimmt nicht irgendwie hier fünf Tage die Woche auf den Kiez ziehen, dann weil irgendwie Wäsche gewaschen werden muss und man sich wieder Geld und ein bisschen Essen bei den Eltern abholen soll und man zum Wochenende wieder zurück und dann wieder auf den Kiez, das funktioniert nicht lange gut. Und ich war tatsächlich von den Leuten, von, sagen wir mal, es waren 100 Leute, im engeren Kreis 30 Leute, aber ich war einer von 2, die weitergemacht haben, die immer noch das gemacht haben. Und witzigerweise, einer davon ist jetzt der Manager von Sammy, also in meinem weiteren Umfeld, mit dem habe ich gerappt damals und ich. Wir sind die Einzigen, die es so in die Branche oder irgendwie geschafft haben mit dem Talent oder mit der Arbeit, die wir reingesteckt haben, so Jahre danach irgendwie was draus zu machen.
Du hast aber dann auch erstmal eine Zeit lang, bevor du quasi einen Fuß in der Tür hattest, so ein bisschen geknapst und so ein bisschen so, einfach mal krassere Sachen oder so sau anstrengende Sachen gemacht. Also viel Zeitarbeit und am Bau und am Hafen gearbeitet und so, einfach um so wahrscheinlich irgendwie über die Runden zu kommen.
Ja, komplett. Einfach um über die Runden zu kommen.
Du hast auch, glaube ich, dein Abi dann nachgeholt, ne?
Ich habe danach dann noch mein Abi nachgeholt. Also ich musste einfach ein bisschen was in meinem Leben ändern. Ich habe 4, 5 Jahre extrem gekifft und die ersten 1, 2 Jahre waren somit die besten meines Lebens. Also würde ich auch gar nicht, auch da bin ich einfach ehrlich und sage, wie es ist. Aber die 2, 3 Jahre danach war es halt nur noch schlimm. Das war wirklich, also Sucht. Und das Ding ist, das ist alles ja um 2000 rum passiert ist. Okay. Wir sind irgendwie 99, 2000 auf den Kiez gezogen und waren da irgendwie 2 Jahre lang. Und zu der Zeit waren ja auch war 9/11 und weil die mutmaßlichen Attentäter aus Hamburg, also Harburg
sogar,
aus Harburg kamen, ich bin auch immer die Strecke gefahren, Technische Universität Harburg, wo auch der
ich weiß nicht mehr,
wie heißt der?
Ich nicht mehr ein, ob es mit A.
Ja, wir wissen, um wen es geht. Genau. Keine Namen von vermeintlichen Attentätern, noch Großmann, aber genau, und deshalb wurden die Grenzen dicht gemacht. Sowieso Deutschland, aber gerade Hamburg wurde dann, weil es ja auch Teil dieses Patriot Acts war, von wegen, die Grenzen werden krasser kontrolliert, es wird krasser, dieses ganze Profiling und mögliche Attentäter und bla bla bla, Schläferzellen und der ganze Kram. Und Harburg war halt die Hochburg. Aber im Freihafen, also in Hamburg, dazu muss man sagen, in Harburg ist sozusagen der Großteil vom Hafen in Hamburg. Das ist sozusagen die südliche Elbseite, die gehört eher zu Harburg. Ja. Und Hamburg ist das, was da drüber ist. Also mit der Elbphilharmonie.
Genau.
Und sowieso streiten sich die beiden, weil die Hansestadt Hamburg hätte gern den Hafen, aber will halt Harburg nicht, weil will Harburg ist dirty. Ja, ist Kriminalität, höchste Arbeitslosenquote und so weiter. Und Harburg will natürlich den Hafen behalten, weil es der krasse Wirtschaftsmotor ist. Und die einigen sich irgendwie, so weit bin ich in der Politik nicht, ich weiß, es war immer ein Riesenstreitthema, aber der Freihafen war immer so, da kommen halt natürlich die Chemikalien an aus irgendwelchen Ländern, da kommen Kanister von irgendwelchen, also man könnte Bomben bauen mit allem möglichen Kram, der kommt, das heißt der Freihafen oder der Hafen an sich über die Container und die Schiffe kamen immer der ganze Kram rein, der halt kontrolliert werden musste, noch härter als sonst. Und da war natürlich auch immer das Gras dabei oder generell Drogen. Und dadurch wurde alles abgekattet und dann haben die Leute im Umland angefangen, das selber anzubauen. Aber natürlich mit so Superdünger, total chemisch, hochgezüchtet. Innerhalb von 3 Wochen konnte man ernten, statt in 2-3 Monaten, wie es vielleicht sonst irgendwie hätte, bla bla bla. Und viele hatten auch keine Ahnung. Und das haben wir dann teilweise halt dann zu uns genommen, weil es das Einzige war, was es gab. Und da könnt ihr mir glauben, das ist nicht so geil. Also dann wachst du schon nachts auf und hast also ganz verrückte Träume und irgendwann musste ich halt damit aufhören. Und das war wie eine Art Entzug. Also ich musste einfach irgendwas machen, was ganz stumpf ist. Erstens wegen des Geldes, weil ich kein Geld hatte und weil ich es ausschwitzen musste und meine Gedanken wegbekommen musste, habe ich ganz stumpfe Arbeit gemacht. Ich stand an irgendwelchen Fließbändern an Fischfabriken, ich war bei der Müllabfuhr, ich habe Umzüge gemacht, ich habe alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Und das so 1,5, fast 2 Jahre lang. Und das war wirklich immer so 3.30 Uhr aufstehen, um 5 Uhr da zu sein.
Krass.
Und das war crazy. Das war schon ein bisschen krass. Und dann habe ich danach, weil ich halt einen mittelmäßigen Schulabschluss hatte, habe ich danach dann sozusagen mein Abitur nochmal nachgeholt. Nochmal 3 Jahre lang. Ja.
Aber wie krass, wir sind quasi immer noch nicht bei dir als gesigntem Künstler, aber nee, du hast dich schon durch tausend Aufs und Ups gestruggelt und rausgekämpft und irgendwie gelebt und dann wieder irgendwo rausgekämpft. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also bis dahin ist das ja schon eine ultra gefüllte Biografie. Du hast aber die Musik nie sozusagen liegen lassen. Also das, die Musik war nie etwas, wo du jetzt gesagt hast, das bringt doch nichts, sondern es war immer was dich irgendwie motiviert hat, was dich so mitgezogen hat.
Ja, also gar nicht nur motiviert, das war halt mein Retter. Also ich glaube, ohne Mucke wäre ich nicht mehr hier.
Ja.
Ganz, ganz klar. Ganz klar. Weil ich zu viele, auch durch, wie gesagt, durch das, was ich zu mir genommen habe und auch die Entzugszeit und so, ich hatte viel zu komische Gedanken. Und das Einzige, was mich wirklich gerettet hat, zum Teil natürlich meine eigene Musik, auch wenn die nicht wirklich gut war, aber ich konnte wie eine Art Eigentherapie die Sachen, die in mir vorgingen, aufschreiben und dann waren die zumindest für ein paar Stunden raus und dann hat mich das zum Glück erstmal kurz in Ruhe gelassen, bis es wieder kam oder halt die Musik anderer Leute. Aber das hat mir auf jeden Fall das Leben gerettet. Und ja, wir schneiden ja die Sachen nur an. Ich könnte es natürlich noch weiter ausführen, aber ja, es ist auf jeden Fall schon ein bisschen was passiert bis dahin.
Wie kam es denn dann, dass du quasi gemerkt hast, also nachdem du dann irgendwie auch, wie gesagt, diesen Schulabschluss noch nachgeholt hast und so, wie kam es denn dann, dass du hast ja dann auch eine Ausbildung durch zum Medienkaufmann gemacht. War das dann so ein Punkt, wo du so auch gemerkt hast, also dann hat man was, ne, so auf der sicheren Seite, hier Junge, hast du eine Ausbildung, dann kannst du auch machen, was du willst, so in etwa, weil da kannst du dich immer drauf verlassen. War das irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, so, ich glaube, ich muss einfach viel mehr, oder ich muss, was die Musik betrifft, jetzt wieder die Sachen deutlicher auf eine Karte setzen. Ich muss das schaffen, dass Musik wieder so der Mittelpunkt dessen wird, was ich machen will?
Nee, also ja und nein. Es war für mich eh immer der Mittelpunkt. Es war immer der Mittelpunkt. Und ich glaube, ich war in einer Phase zwischen mit den Jungs zusammen, als wir alle noch euphorisch waren, dachten, das wird es und auf dem Kiez gewohnt haben. Ey, wir werden überall hinfahren und werden von klein bis groß auftreten und irgendwann wird es funktionieren und es wird dann groß bleiben. Weil wir es ja an den Vorbildern, das muss man ja auch sagen, Vorbildern wie halt den Beginnern und Dynamite Deluxe und so gesehen hat, dachten wir sind die Nächsten. Das wird auf jeden Fall, wir werden groß auftreten und irgendwie das Leben uns leisten können. Und dann ging es halt zurück und alle Leute um mich rum, also wirklich 95% der Leute, mit denen wir vorher waren, alle sind halt, ja, ich muss jetzt eine Ausbildung machen, ja, ich muss jetzt irgendwie studieren oder hier, ich krieg ein Kind oder was auch immer. Also es waren so relativ früh halt genau diese Sachen, dass Leute weggegangen sind, sich abgespaltet hat. Und dann war es halt genau das, was wir eben meinten mit diesem, auf einmal bleibt der kleine Kreis und vielleicht mache ich es nur für 10 Leute, aber die verstehen es dann. Und die anderen sagen alle, hä, was was macht er jetzt? Aber dann habe ich für mich eher festgestellt, mir ist die Größenordnung total egal. Mir ist nur wichtig, dass ich es A machen kann und dass es zweitens irgendwen erreicht. Und sei es eine Person und für immer. Mhm. Und da habe ich an keine Größenordnung gedacht. Und die Ausbildung habe ich tatsächlich nur deshalb gemacht, weil ich irgendwas brauchte. Weil selbst mit dem Abitur, und das war dann ganz gut, aber jetzt auch nicht das Knallerabitur, aber ganz gut, habe ich dann irgendwie gedacht, was interessiert mich denn? Was kann ich denn so ein bisschen nachvollziehen, wo ich jetzt irgendwie eine Ausbildung habe, damit ich so ein bisschen was so für die Eltern und für den Staat und für die Ämter und für jeden, der halt so einen Wisch braucht von wegen, ah, du hast was gelernt, ah, du bist jetzt gesellschaftlich was wert oder mehr wert, als du es vorher warst, habe gesagt, irgendwas mit Musik. Und dann habe ich halt mehr oder weniger blind gesagt, ja, wahrscheinlich dann das. Ah. Und dann habe ich das gemacht. Und habe halt so, auch weil ich dachte, ey, ob ich jetzt vor einer Person oder vor 100.000 irgendwann spielen sollte oder meine Musik präsentieren kann, dann habe ich wenigstens so ein bisschen Verträge gecheckt. Ich weiß, wie Vertriebswege funktionieren. Ich weiß, wie teuer eine CD ist in der Herstellung, wie lange es dauert. Das ist halt gut, wenn ich jetzt mit Plattenfirmenleuten rede. Früher wurde ich halt auch viel verarscht, weil ich keine Ahnung hatte und generell so Leuten vertraut habe, weil ich irgendwie naiv oder gutgläubig so ins Leben gegangen bin und dachte, ey, wir haben dasselbe Hobby, ey, wir finden dieselben Sachen geil, ey, wir haben ungefähr die gleiche Vorstellung, ja, lass mal machen. Ja. Und ich habe, glaube ich, also ich würde nicht drüber nachdenken wollen, aber nur wenn ich so eine Sekunde in die Richtung denke, glaube ich, unfassbar viel Geld und Energie verloren habe an genau solche Sachen, an solche Leute und ja. Und deshalb habe ich dann gesagt, ey, damit kann ich zumindest diesen Teil abdecken. Verarscht wird man immer, weil es gibt immer irgendwen Schlaueren, das kannst du zu Tode studieren, dann kommt immer irgendwer, der hat eine Minute länger ein Buch geguckt. Ah. Aber ich war auf jeden Fall ein bisschen besser vorbereitet und konnte mich auch mehr entscheiden, ey, willst du es wirklich? Weil das und das und das und das wird dann davon abhängen und das und das und das wird dann irgendwie von dir verlangt. Und wusste einfach, dass ich es nur noch mehr will deshalb. Auch wenn es anstrengender wurde, aber ja. Ich habe mich dadurch noch mehr dazu entschieden, dass es das sein wird.
Wie kam es denn dann dazu, dass du dein Demo oder dass das Demo dann bei Vor letzten Endes gelandet ist und da irgendwie dann so ein Kontakt zustande kam zwischen euch?
Ich habe mich ein bisschen umgehört. Ich habe bis dahin, also ich habe einfach Songs für mich gemacht, ganz lange. Ich glaube so 3-4 Jahre lang nur Songs, um zu gucken, was will ich machen, wer bin ich, wie will ich klingen. Hab mir ganz, ganz viel Zeit gelassen und bin vom Rappen dann eher ins Singen gekommen, weil ich für mich festgestellt habe, der Ursprung, warum ich mich in Musik verliebt habe, war ja auch der Gesang. Also war das ganze 80er, 90er Jahre Ding. Das war halt Prince, Falco, Freddie Mercury, Michael Jackson. Und Rap war für mich in dem Moment nur das beste Ventil und es hat mich am meisten interessiert, weil es halt, wie man ja auch sagt, eine Jugendkultur ist. Das heißt, in der Jugend war das natürlich irgendwie interessanter als ein 20 Jahre alter Song von Queen oder so. Das heißt, das war eher mein Gefühl und die Energie, die ich hatte, die Wut, der Zorn oder die Aufregung, die Euphorie waren besser in Rap für mich zu verpacken. Und ich war nie der beste Sänger. Aber irgendwann, als ich so eh alles überdacht habe und nur wusste, ich will weiter Musik machen, ich will auch auf jeden Fall die Art, wie ich reime und Geschichten erzähle, beibehalten, natürlich erweitern, aber irgendwie jetzt nicht sagen, ah, jetzt nehme ich eine Gitarre und bin auf einmal was ganz anderes, sondern ich will mir den Stil beibehalten, aber will es halt mischen und eigentlich mit weniger Worten mehr erzählen. Mhm. Weil Rap ist erstmal ganz viele Worte und am Ende kommt dann vielleicht so eine wirkliche Message bei durch. Ja. Und so habe ich das dann für mich einfach jahrelang probiert, weil ich will auch keinen Scheiß machen. Ich wollte jetzt auch nicht auf irgendeinen Zug aufspringen und ich wollte mir ganz sicher sein, ey, das ist es. Was mir heutzutage ein bisschen zu viel passiert. Man hört irgendwas, dann sagt irgendwer, ey, geil, das mache ich jetzt auch. Und dann übernimmt man so ein bisschen Identität und Geschichte und Sound von einer anderen Person und fährt das so ein bisschen mit. Ich muss mein Leben lang dazu stehen können. Und wenn es ein Hit wird irgendwann, dann muss ich damit halt auch im besten wie im schlechtesten Fall 30, 40 Jahre lang auf der Bühne stehen. Mhm. Und ich will niemand sein, der in dem Moment das so unüberlegt mal eben gemacht hat, weil er dachte, das ist jetzt gerade cool. Mhm. Und deshalb habe ich mir ganz viel Zeit genommen und habe, als ich damit durch war, nach so 3-4 Jahren für mich selber zu schreiben, war ich so, jetzt habe ich das, aber ich bin mir gar nicht sicher. Soll ich das überhaupt sein oder will ich das irgendwem geben, dass der das für mich singt? Vielleicht will ich ja zwar mein Leben lang Musik machen, aber eher zweite Reihe und irgendwer anders singt das dann für mich. Und jetzt kommt, Fun Fact, habe ich über eine Freundin, die in Berlin gewohnt hat, kamen wir ins Gespräch und sie hat halt erzählt, das muss so um 2009 gewesen sein, 2008, 2009. Die hat gesagt, ich habe einen Freund, der heißt Tim, der singt, dem kannst du es vielleicht schicken über MySpace. Dann habe ich den Tim angeschrieben über MySpace Und der meinte, ey, ja, cool, danke, aber ich bin hier gerade in einer anderen Sache schon drin, so. Und der hat halt auch einfach irgendwie rumprobiert, Cover gesungen und so weiter und so fort. Und dann habe ich den angeschrieben, habe dann auf MySpace wochenlang geguckt und es gab niemanden, der gut genug gesungen hat oder der nicht irgendwie klang wie ein Xavier oder was auch immer. Ja. Die klangen halt alle wie irgendwer oder die, weiß ich nicht, ich habe es nicht gefühlt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist es vielleicht meins, aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Inzwischen, der Tim ist Tim Bensko. Hätte er mal meine Sachen genommen? Nein, Quatsch. Nein, nein, nein. Wäre für uns beide wahrscheinlich geiler gewesen. Aber nein, auch da, sorry. Nee, und dann habe ich gesagt, ey, vielleicht ist es auch gar nicht die Mucke. Vielleicht denke ich die ganze Zeit so urban, cool, das ist es jetzt irgendwie. Und habe dann einfach, um meinen Horizont zu erweitern, gedacht, ey, wenn morgen Xavier Naidoo anruft oder Roger Cicero, Ruhe und Frieden, oder irgendwer anders, dann würde ich irgendwie gerne mal gucken, wie es ist, wenn die meine Songs singen. Mhm. Aber ich muss natürlich den Stil so ein bisschen ändern. Und dann habe ich mir vorgenommen, alle zwei Wochen ein komplettes Album fertig zu schreiben, auch selber so ein bisschen demomäßig anzuproduzieren. Und dann habe ich so ein Rock'n'Roll-Album geschrieben, ich habe ein Country-Album geschrieben, ich habe ein Soul-Album geschrieben, ich habe ein Pop-Album geschrieben, ich habe ein Chanson-Album geschrieben, ich habe ein Schlager-Album geschrieben. Ich habe alles geschrieben, was es gibt. Ich habe Techno gemacht. Einfach so, nur um zu gucken, weil in dieser ganzen Hip-Hop-Welt, und ich musste mich selbst halt hinterfragen und auch reflektieren, ey, bin ich die ganze Zeit mit diesen coolen Scheuklappen so, ey, es ist nur Hip-Hop und alles andere ist Scheiß und ja, war so, ey, ja. mit so einer einseitigen Sicht will ich nicht durchs Leben gehen und am Ende irgendwie dann sagen, ja, das war's. Und hab mir dann selber gesagt, ich mach das jetzt einfach und hatte am Ende 120 Songs, weil ich halt 12 Stile gemacht habe ungefähr, oder so 10 Genres, 10 bis 12 Songs. Und dann habe ich gesagt, ey, jetzt habe ich ein komplettes Album, also 100 Songs, die ich für mich geschrieben habe, 3-4 Jahre lang. Jetzt habe ich nochmal über 100 Songs, die ich für alle anderen hätte schreiben können oder vielleicht schon geschrieben habe. Und habe dann halt das Leuten gezeigt. Bin dann so, habe irgendwie die paar Leute, die ich aus der Musikindustrie kannte, also privat und über Freunde und so, habe ich dann, bin ich zum Verlag gegangen und habe gesagt, hier, ich mache Musik. Und die waren dann so, ja, ich sag jetzt nicht, welcher Verlag und wer das war, aber die waren so, ja, das ist ganz nett. Ja, wir würden dich unter Vertrag nehmen und dir halt so 2.000-3.000 Euro geben für 2 Jahre, was halt nichts ist. Also es ist nichts, davon kannst du nicht leben, davon kannst du vielleicht, wenn es hochkommt, gerade einen Rechner kaufen, aber deine Rechte und die Songs und alles, was damit gemacht wird, gehört halt dann ganz lange denen. Mhm. Du bekommst zwar deinen Anteil von 60, 40 mindestens, die bekommen 40, du 60, aber es ist der teuerste Kredit aller Zeiten, das weiß man auch, das ist so, also lasst euch das sagen, ein Kredit beziehungsweise ein Vorschuss in der Musikbranche ist schön, weil es einen ganz viele Chancen gibt, aber hat einen ganz hohen Prozentsatz an dem, was man abgibt, aber ist alles okay, weil man macht es und es macht auch Sinn. Und die waren so, ja, weiß nicht, da sind ein, zwei Ideen bei, das könnte was werden. Und dann habe ich das noch mehr Leuten gezeigt und irgendwann kam eine Freundin, lieben Gruß an Jen, die hat mir dann einen Manager vorgestellt, einen Befreundeten. Und der kannte dann Leute und kannte Leute. Und der hat das dann einer Person gegeben. Und hier auch lieben Gruß an Henning Wehland. Henning Wehland hat dann
ehemaliger Sänger der H-Blocks.
Genau, ehemaliger Sänger H-Blocks, war Sinne Mannheims, The Voice Kids und so weiter. Ganz toller Typ. Ja. Der letzte an der Bar ist sein deutsches Ding. Und Henning hat dann ganz viel Werbung gemacht und allen erzählt, hat reingehört wohl in die Sachen und war so, ey, krass, der kann ja alles. Und hat das auch jedem erzählt. Also es glaube ich, das wurde mir so gesagt, er ist halt rumgegangen, hat halt einfach immer gesagt, immer wenn es gepasst hat, ey, es gibt einen Typen. Und irgendwann hat mich sozusagen der Manager, den ich über meine Freundin kennengelernt hat, angerufen und meinte so, ja, Peter Maffay will dich sehen. Und ich war heavy. Verstehe ich nicht, weil ich hatte die Ausbildung fertig, habe dann bei Globetrotter Ausrüstung im Lager gearbeitet, Klamotten sortiert und irgendwie Sicherungen rangemacht und so weiter. Und dann meinte er, ja, der will ich sehen, irgendwie, der hat wohl mitbekommen, dass du irgendwie interessant sein könntest. Dann sind wir ins Studio gefahren und dann hat sich rausgestellt, dass halt in einem Teil der Branche so viel, dass sich rumgesprochen hat, es gibt einen Typen, den kennt kein Mensch, aber der kann alles, der kann irgendwie alles schreiben, der kann jedes Genre und so und das soll wohl auch ganz gut sein. Ja. Und da meinte Maffay, das will ich jetzt selber sehen, ob das stimmt. Und dann hat er mir Sachen gezeigt, hat mir so Demos gegeben, wo er so Fantasie-Englisch und so drauf singt, wo er selber auf Mallorca saß mit der Gitarre, mit dem Diktiergerät aufgenommen und hat mir die Sachen gegeben. Es war halt für mich in dem Moment Peter Maffay, halt der größte Rock'n'Roller so mit Udo zusammen in Deutschland. Und das war, als ob mir jemand so das Beyoncé-Album ja so im Demo-Zustand gibt. Das war halt so ganz krass. Und dann habe ich das genommen und habe, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen 5 Songs gemacht. Also fertige Songs, komplett alles. Und das habe ich dann denen zurückgeschickt. Und dann hab ich irgendwie 2 Wochen lang nichts gehört. Und dann kam irgendwie ein Anruf, was machst du morgen? Aus dem Büro von Peter Maffay. Und ich meinte so, naja, wahrscheinlich räume ich meine Bude auf und guck irgendwie, wie mein Leben ab hier weitergehen soll. Und ich habe keine Ahnung. Ich bin immer noch dabei rauszufinden, was passiert. Und gehe nachher zu Globetrotter ins Lager. Ah. Und da meint sie, ey, wenn du kannst, wir haben einen Flug schon für dich gebucht, so erste Klasse, dich holt ein Fahrer in München ab und bla bla bla. Und dann wurde ich halt eingeflogen für ein 20-Minuten-Gespräch mit Maffay, der gesagt hat, das ist das Beste, was ich in den letzten 15 Jahren gehört habe, was du gemacht hast aus meinen Songs. So, ich will, dass du am liebsten das ganze Album schreibst, das nächste. Oh, krass. Der Rest ist so, ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail, aber ich habe am Ende so fast die halbe Platte geschrieben, was halt mega war, weil ich dachte, okay, wenn ich nur einen halben Refrain drauf habe, bin ich schon glücklich. Ja. Und ab da hat sich halt alles geändert. Ja, verstehe. Alles geändert. Und ab da waren dann die Verlage und alle waren irgendwie interessiert. Und dann, unabhängig davon, habe ich nebenbei schon gesagt zu meinem damaligen Manager, ey, es gibt ein einziges Label, wo ich hin will. Ich will nicht mal mit den anderen reden. Ich mach's lieber 5 Jahre selber alleine, als jetzt irgendwie mit anderen Firmen zu reden, weil ich da von deren Politik nicht ganz so überzeugt war. Und ich habe gesagt, es gibt ein Beispiel anhand von 2 Künstlern, die ich gut finde, die eigentlich beide aus dem Rap kommen, aber jetzt übergeordnete Musik machen, die mehr Leute erreicht. Und das ist Casper Materia. Und auch wenn ich nicht jeden Song von denen gut finde, sind das Übertalente, total liebe, tolle Typen, die einfach, bei dem man es geschafft hat, deren Idee zu sehen, zu sagen, ey, ja, ihr kommt aus dem Rap, ihr habt das jetzt irgendwie 10 Jahre lang gemacht, aber die gesagt haben, ja, aber wir wollen mehr. Mhm. Wir wollen mehr. Ich will hier irgendwie meine Indie- und Alternative-Mucke mit einbringen. Und Materia war dann halt, das Masimoto-Ding war total gewagt und interessant, genauso wie irgendwelche anderen Einflüsse mit reinzubringen. Und so, weil der ja auch ein riesen Björk-Fan ist, krassere Flächen, atmosphärischer, also einfach nicht mehr nur noch Rap und der Hip-Hop, wie man ihn kannte. Und ich habe gesagt, bei den beiden wurde es so gut gemacht, ich kann es total nachvollziehen und das will ich auch. Ah. Weil ich jetzt auch mehr singe, ich habe immer noch Rap-Elemente, ich komme eigentlich noch aus dem Kern der Sache, aber deshalb ist 4Music, glaube ich, das Label, zu dem ich muss, weil bei den beiden war es halt geil. Und so ist es dann gekommen. Ich habe es mir in den Kopf gesetzt und das habe ich gemacht. Und das ist eine Sache, die muss ich noch ganz kurz dazu sagen. Ich habe mir 3 Sachen vorgenommen, 2 Jahre oder 1 Jahr vorher. Und dann habe ich halt auch mit angefangen mit Meditieren und bla bla bla, um halt so generell so ein bisschen mehr so bei mir zu bleiben, weil halt immer noch so ein bisschen Nachwirkungen aus dieser ganzen Kifferzeit da waren und so. Und habe dann halt angefangen so mit Atemübungen, Meditieren und halt fokussieren und sich so auf die Sachen besinnen oder so dieses Manifestieren von dem, was man gerne hätte. Mhm. Natürlich neben Gesundheit und Glück und dass es allen Freunden und Familie gut geht, war das für mich aber, ich will für den größten Star des Landes schreiben. Ich will den besten Newcomer-Deal haben, den es gibt. Und ich will, was war das, wo wir gerade stehen geblieben sind?
Ne, wie du zuvor gekommen bist.
Genau, und ich will diesen Deal bei 4. Und genau die 3 Sachen sind alle innerhalb von 4 Monaten an einem Zeitpunkt zusammengekommen. Also es war unfassbar, aber es war wirklich genauso. Es gibt halt so Bücher, ich glaube, manche kennen das. Es gibt halt dieses Louise Hay und Eckhart Tolle und bla bla bla. Und es gibt auch noch ganz viele andere Sachen. Und da ist ein bisschen Hokuspokus, glaube ich, mit bei. Aber das, was wichtig ist, in einer positiven Art und Weise, sich einfach wirklich das vorzustellen. Natürlich muss man dafür arbeiten, man muss bereit sein, dann auch dafür alles zu geben. Aber wenn man es schafft, dann ist es halt genau dieses Ding, dass wenn du dir das ganz fest vornimmst, dann passiert es auch. Und ich dachte, ey, wenn eine Sache so ein bisschen funktioniert, ich habe irgendeinen Deal und der ist nicht komplett scheiße. Wow, voll geil. Aber es war halt wirklich genau so. Und natürlich kann man sagen, so gründe mal, es gibt auch andere große. Ja, aber in dem Moment für den Typen, für den man hätte in dem Moment schreiben können, gab es niemand Größeren als Peter Maffay. Und ich habe es halt gemacht. Und das war halt geil. Und so kam das. Und dann kam der Deal mit 4. Ja. Wieder ewig lang beantwortet. Nein, voll weit ausgeholt.
Super gut. Wahnsinnige Geschichte. Und das Krasse ist ja, dass er wirklich, dass du dir aber wirklich diese positive Einstellung nie hast irgendwie versauen lassen, obwohl so viel Scheiße auch passiert ist und so viel einfach so ätzend war und so, hast du immer gesagt irgendwie, naja, aufstehen, nach vorne gucken. Das ist wahrscheinlich eines der großen Geheimnisse, warum man dann warum man es, warum, also es ist nicht, man wird nicht dadurch weiterkommen, dass man nur sagt, ich gucke nach vorne, sondern ja, ja. Man muss auch viel dafür tun, aber das ist sicherlich eine ganz gesunde Einstellung dafür.
Und weil es mein Lebensretter war, ne? Das ist halt das Ding. Es war jetzt nicht nur, ah, wie kannst du so positiv sein und immer dabei bleiben und du machst es schon so lange und es ist irgendwie nie was passiert oder es soll einfach nicht sein. Ich war so, wie gesagt, mir egal, wenn es eine Person ist und wenn ich die eine Person bin, die es halt hört und sich selber dadurch ein gutes Gefühl gibt und sagt, wow, ja, es lohnt sich jetzt irgendwie am nächsten Morgen irgendwie aufzustehen und weiterzumachen. Das hat mir halt das Leben gerettet. Ich hätte auch der Musik in dem Fall gar nicht den Rücken kehren können, weil da hätte ich mir selber alles entrissen, so. Wie gesagt, man klammert Familie und Freunde in dem Fall aus. Ich kann jetzt nur auf das, was wirklich nur auf mich bezogen, okay, mein Leben, das, was ich in der Hand habe, musste ich das halt nehmen. Das ist halt wie, ja, wie die Luft zum Atmen gewesen. Ich gehe nicht in einen luftleeren Raum. Das ist ja Selbstmord. Das heißt, der Raum, den ich verlasse, in dem die Musik spielt, im wahrsten Sinne des Wortes, ist der Raum, in dem ich ein großes Problem bekomme. Also bis heute. Und deshalb ist es, ja, das ist meine Lebensgrundlage.
Jetzt sind wir natürlich alle wahnsinnig gespannt, wie das Nisse Country Album klingt, von dem du gerade eben erzählt hast.
Ja, genau, das kann ich noch kurz sagen. Und das war das, was dann sozusagen, dann habe ich Gunter Gabriel kennengelernt, durch einen Zufall in einem Restaurant.
Ruhe in Frieden.
Auch Ruhe in Frieden, ja. Ah. Und habe mit ihm, und er hat dann gefragt, ja, und was machst du so? Ja, was machst du so? Und ich habe gesagt, so, ja, ich probiere mich gerade so als Songwriter, und dann hat er gesagt, ja, komm mal vorbei auf mein Hausboot und zeig mal, was du kannst. Und das war das allererste Mal, dass ich für irgendwen was geschrieben habe. Dass ich mit einem Künstler zusammen im Raum war, den ich nicht kannte. Und der dann sozusagen, das war noch vor Maffei, das war, wo ich währenddessen drin war. Mhm. Und das war, ich habe mehrere Male da nach den Sternen gegriffen. Einmal war es, als Henning Wieland das erste Mal die Songs gehört hat, hieß es, Alter, du musst bei der Sinne Mannheims Platte mitschreiben, unbedingt. Ja. Ich schreibe diese 10, 12 Songs für Sinne Mannheims. 3, 4 sind im Gespräch, alles ist cool, soll nicht sein. Ja. Ich sage jetzt auch nicht warum, weil das ist alles, hat ja auch alles seinen Sinn.
Ist halt,
genau, so. Ist alles gut. Und dann das nächste war Gunter Gabriel, ich wieder, ey, das ist die Chance. Und wer sich so ein bisschen Gunter Gabriel vorstellen kann, und die Biografie will ich jedem ans Herzen legen, weil es ist eine unglaubliche Geschichte, 10-mal krasser als meine, 100-mal wahrscheinlich. Der weiß, es ist ein Arschloch. Ist ein riesen Arschloch, aber ist ein Typ, der hat noch ein viel größeres Herz, als sein Arschloch war. Aber da durch diese Schichten zu kommen, war schwierig. Und ich war auf dem Hausboot und ich habe dann für ihn diese Songs geschrieben. Und ich glaube, das sind unfassbare Songs. Und er hat dann leider sich und mir den Weg selber wieder ein bisschen verbaut. Wenn sich irgendwas für ihn zu gut anfühlt, wird er misstrauisch und ist selbstzerstörerisch.
Ah, verstehe.
Oder war's?
Ja.
Was ich total verstehen kann. Wie gesagt, wenn man die Biografie kennt, da wird man das ganz oft hören, der hat irgendwie als Multimillionär in einem Haus in der Elbchaussee gewohnt, hatte irgendwie 2, 3 Jaguar, 2, 3 Harley Davidson, war mit irgendwelchen Playmates zusammen. Der hat halt richtig Rock'n'Roll und alles, was dazugehört, gelebt und 2 Jahre später auf einmal 7 Jahre lang im Wohnwagen. Also so, und das ist halt genau das Ding. Er hat ein Album, was wir zusammen gemacht haben, eine Plattenfirma wollte es machen, eine große Plattenfirma, alle hatten Bock, alle waren on fire, und dann ist genau das passiert, von, ey, du hast alles in der Hand, zu, ich werfe es weg, ich brauch's nicht.
Ja.
Ich bin nicht daran gebunden, dass hier irgendein Mitte 20 oder Anfang 20-jähriger Typ, der irgendwie die Hose 2 Meter zu tief trägt, mir irgendwie jetzt die Songs schreibt, weil ich nicht mehr am Start bin oder was. Und dann hat sich das daraus so ein bisschen entwickelt, leider. Bis heute, ich habe ihn danach noch 2, 3 Mal getroffen. Wir nehmen uns einen Arm. Es war immer geil. Es war immer geil. Und selbst als er mich angeschrien hat, als er mir gedroht hat, dass er mich mit dem Kaffeepott irgendwie zusammenschlagen und über Bord werfen würde. Und es waren wirklich ganz, also unfassbare Sachen sind passiert. Wir hatten Verfolgungsjagden mit der Polizei auf dem Roller durch den Hamburger Freihafen. Wir haben so viel Kram erlebt. Ja, der Typ. Das ist eigentlich, wenn ich mir einen Typen aussuchen müsste, der so der Inbegriff von Rock'n'Roll und Rockstar in Deutschland ist, dann ist es der.
Ja.
Das sind also Geschichten, das kann man sich, keine Ahnung, das kann man sich nicht mal ausdenken, so wild ist das. Und genau, das war das Country-Album, was nie rauskam. 1, 2 Ideen habe ich dann mit zu Maffei rübergenommen, ja, die super gut sind. Man kann zum Beispiel, wenn man bei Maffei, Der Himmel weint heißt der Song, glaube ich, das Outro, also dieses lange Outro hört, was so schön gesungen ist, das war mal für Gunter.
Ja.
Ja.
Und dann schließlich aber nach all diesen Wegen und Irrungen kam dann auch dein eigenes Album bei Voraus. August hieß das. Also ist jetzt auch schon wieder fast 3 Jahre her, dass das rauskam.
Genau, 2,5 jetzt.
Und jetzt dieses Jahr steht dein neues Album in den Startlöchern. Ich durfte auch schon reinhören. Ich habe so die ungemasterten Songs gehört. Und das ist so geil geworden, finde ich, weil das so eine, also ich habe wirklich hier auch bei Acts, und ich hatte hier auch tolle Künstler, aber ich habe das selten hier im Studio gehabt, dass hier jemand vor allem auch inhaltlich so eine krasse Bandbreite mit einer Platte abgedeckt hat wie du. Also was ich so beeindruckend fand, war, dass da natürlich Songs drauf sind, die scheinbar banale Themen behandeln, wie eben Zusammensein oder Liebe oder so. Aber auch so, dann kommen plötzlich so Songs mit so Themen, die man auf der Platte vielleicht gar nicht vermutet hätte, wenn man jetzt auch deine Biografie gar nicht kennt. Da ist auch ein Lied über Oz, den Sprayer aus Hamburg, der gestorben ist und der aber die komplette Stadt zugetaggt hat. Also Oz-Tags sind in ganz Hamburg zu entdecken und dem hast du auch ein Denkmal gesetzt und so. Wie geil ist das denn? Also ich habe das alles gehört und habe gedacht, das ist ja so krass, dass jemand so eine breite Vision von Musik hat und die einfach total auslebt auf seiner Platte. Das finde ich echt bemerkenswert.
Du fandst, da waren Themen bei wie Zusammensein und so. Das habe ich zum Beispiel.
Ja, also ich habe es jetzt zweimal durchgehört und ich habe jetzt auch akustisch noch nicht irgendwie alles so richtig verstanden, als ich dann auch das Interview vorbereitet habe. Aber ich fand das so interessant, dass du da dass da so ein großer Themenmix besteht.
Ja.
Ist das nicht? Wenn du für dich selber schreibst und deine eigenen Songs schreibst, hast du dann nicht, weil, ja, ist das, denkst du dann eher, dass du was auslebst, dass du sagst, so, jetzt mache ich einfach wirklich nur noch alles, was ich will, weil ich, wenn ich auch für andere schreibe, so ein bisschen sozusagen denen zuspiele, so was die halt gerne möchten und da versuche, den richtigen Ton zu treffen, und dass du für dich da sagst, so, wenn ich jetzt meine Platte mache, dann kann ich einfach mal irgendwie alles auf den Tisch packen, was mich bewegt, was ich wichtig finde, was ich interessant finde.
Ja, also das sowieso, ich schreibe nur das, was ich fühle. Immer. Nur das, was ich fühle, nur das, was ich erlebt habe. Und selbst wenn es nicht meine Geschichte sein sollte, habe ich sie aus erster Hand von der Person, die sie erlebt hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Sicht von Gunter Gabriel einen Song schreiben sollte, dann ist es das, weil ich es kann. Aber ich würde mir jetzt nichts ist ausgedacht oder entspricht nicht meinem Gefühl zu der Zeit, wo ich den Text geschrieben habe. Es gibt nie Bullshit.
Ja.
Nie. Und auch wenn ich für andere schreibe, dann überprüfe ich die und frage immer wieder nach. Und ich will ganz sicher sein, weil auch da, jeder soll das machen, worauf er Bock hat, wonach er sich fühlt. Auch ich finde Musik gut. Katy Perry bekommt ihre Songs komplett geschrieben von anderen Leuten. Das ist nicht unbedingt ihr Gefühl. Sie performt die aber sehr gut. Sie macht die Songs zu eigen, Rihanna und so genauso. Das ist nicht unbedingt ihre Geschichte in jedem Fall. Aber weil es gut gemacht ist, ist es auch irgendwie okay. Deshalb ist es auch okay. Und im besten Fall ist es zumindest das Gefühl vom Songwriter, das Gefühl, irgendwas daran ist echt. Sie singt das zwar, vielleicht ist es nicht ihre Geschichte, aber es ist so gut geschrieben. Ich habe das Gefühl, mindestens der Typ, der das für sie geschrieben hat, hat halt wirklich diesen Liebeskummer, den sie jetzt besingt. Es muss irgendwas Echtes sein. Und das fehlt mir leider an vielen Stellen. Oder es ist so von Künstlern, deren Namen ich jetzt auch nicht nennen muss, ist es aber so, du hörst den ersten Song, du kannst in den 7. skippen, dann in den 11., dann nochmal in den 13. Und es ist so 1,5 Themen, ist es im besten Fall so. Und das ist mir viel zu wenig. Ich kenne die Person danach nicht. Ich habe das Gefühl, ein Song ist wie der andere. Also es ist fast egal, welchen man irgendwie hat. Es hat so eine, alle haben Angst, irgendwie was zu sagen. Das finde ich auch nicht gut. Ich will dich kennenlernen, ich muss die Person kennenlernen. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass du mir irgendwas von dir gibst, außer dass du gutes Songwriting oder ein gutes Team hast, eine gute Stimme, was auch immer, das reicht mir nicht. Gute Stimme reicht überhaupt nicht. Deshalb ist es ja so, das müssen die Leute auch irgendwie sich dann ein bisschen vor Augen führen. Es gibt natürlich diese Helene Fischer-Welt, die ist eine ausgebildete Musical-Darstellerin, hat Gesangstraining wahrscheinlich Stunden ohne Ende gehabt. Und das ist auf der Performance-Ebene, wo ich sage, unfassbar krass, total gut. Ich freue mich für alle, die da involviert sind und sich dadurch irgendwie ihre Miete leisten können. Tänzer, Background-Sänger, bla bla bla. Mhm. Und für sie ist es auch toll, weil ich zumindest annehme, dass sie ein gutes Herz hat und dass es alles gut ist. Und es gibt den Leuten ein tolles Gefühl. Für jeden, der sich hinsetzt und einem erzählen will, er ist Singer-Songwriter, das kommt jetzt wirklich vom Herzen, das habe ich alleine in meiner Küche geschrieben, und ich das nicht fühle, den Leuten würde ich immer sagen, komm zurück, wenn du ehrlich sein kannst, zumindest ein Stück, gib mir ein Stück Ehrlichkeit. Und damit meine ich nicht, dass du irgendeine Floskel reinwirfst, die auf dich zutrifft und auf tausend andere. Ich will ein Stück Echtes haben. Ich will das Gefühl haben, den Satz konnte nur er sagen, niemand anderes. Das können alle singen und schön und covern und bla bla bla, aber wenn er es singt, dann habe ich das Gefühl, es ist von ihm. Und dieses schön singen und irgendwie ausgebildet sein, irgendwelche Pop-Akademien besuchen, alles cool, sollen sie alle machen, habe ich nie gemacht. Ich habe meine Ausbildung durch Leute wie Peter Maffay, Gunter Gabriel und die Musik, die ich studiert habe und auf irgendwelchen Hip-Hop-Jams freestylen mit Leuten, die danach einen mit Messer bedrohen, weil man die irgendwie angeblich beleidigt hat, bla bla bla. Ich habe eine andere Art von Ausbildung gehabt, jeder soll das so machen, wie er Bock hat. Aber euer ganzes Training, euer ganzes schönes Singen und Picking bringt euch nichts, weil die erfolgreichen Leute, zumindest die, die für mich erfolgreich sind und immer so Vorbild und die Größenordnung sind, in der ich denke, Udo Lindenberg ist bestimmt nicht der beste Sänger der Welt. Peter Maffay ist nicht der beste Gitarrist der Welt. Weißt du, wir reden über etwas, was auf dem amerikanischen Level ein Prince, der unfassbar singt, auch eine unfassbare Gitarre spielt. Die haben aber eine andere Rangehensweise und die kommen aus der echten Welt. Prince singt trotzdem darüber, dass sein Vater seine Mutter krankenhausreif geschlagen hat. In solchen Songs, wo er unfassbar singt, unfassbar Gitarre spielt. Ja. Der bringt die Welten zusammen. Das ist ein anderes Level. Aber hier sagt man so, ja, wenn du einen schönen Song irgendwie hast, so schöne Melodien und so ein Thema, was irgendwie so viele Leute wie möglich berührt und du kannst sogar toll singen. Wow, das ist schon alles. Nein, ist gar nicht alles. Da fehlt das Allerwichtigste. Bei Prince fehlt das, oder hat nicht gefehlt, dass das eine Grundlage hat von etwas, was sich echt anfühlt und was seine Geschichte ist. Und wenn dann dazu kommt, wow, du singst gut, wow, es ist ein krasses Songwriting, wow, du bist der beste Gitarrist in deinem Genre und für die nächsten 100 Jahre, dann ist es krass, wenn du auf die Wahrheit aufstapelst und dann eben dazu bringst und Fähigkeiten und ein krasses Team und was auch immer oder Leute, die dann noch bei den Feinheiten beim Texten helfen. Aber wenn es nicht echt ist, dann kannst du alles so gut machen wie möglich, dann bist du auch bestimmt ein toller Performer, verkaufst auch vielleicht ganz viele Millionen Platten. Aber ich glaube, Gott bewahre, wenn du irgendwann von diesem Planeten gehst, für die Leute, für die man die Alster oder den Kiez absperrt, weil da ein Trauermarsch lang geht oder wie bei Oz, in Ohlendorf auf dem Friedhof war es, glaube ich, oder für Michael Jackson oder für Falco, die halbe Wiener Innenstadt. Das passiert bei Leuten, wo die Leute ein echtes Stück von dieser Person oder einen echten Teil ihrer Geschichte bekommen haben und nicht für die, die einen Ton treffen. Und das ist halt das Wichtige und anders würde ich es nicht machen. Deshalb hinterfrage ich auch die Leute, für die ich schreibe. Ich war auch bei Leuten, die haben Nummer 1 Alben, die haben Gold- und Platin-Alben gemacht in Sessions oder mit denen in Gesprächen und ich habe gemerkt, die wollen das nicht. Die wollen ganz klar sagen, das ist etwas, was ich singe und das ist mein Leben. Und das hat miteinander, soll nichts miteinander zu tun haben. Die sind dann so, die trennen das. Aus welchen Gründen auch immer. Auch das ist okay. Aber ich bin dann gegangen. Ich bin dann von Möglichkeiten, viel Geld zu verdienen, weggegangen, weil ich gesagt habe, ich mache hier nicht irgendwie den Pop-Handbuch-Song, wo wir jetzt irgendwie nach Schema F irgendeinen Coldplay-Song kopieren und dann mit schönen Floskeln immer viel Feuerwerk, Regen, Ewigkeit. Also ist ja cool, aber das ist nicht meine Welt. Und wenn, dann beschreib mir, warum das Feuerwerk so wichtig ist und an welchem Punkt von deinem Leben das genau so dieser Moment so am besten beschrieben werden kann und was in dir ausgelöst hat. Nur das Wort an sich zu sagen, das klingt schön, phonetisch schön, das macht bei den Leuten irgendwie ein Bild auf, aber mir ist es einfach zu flach. Mir fehlt die Ebene dahinter, die bei den Leuten, die ich krass finde, die einfach da ist. Und das ist, glaube ich, das Ding, warum ich auf meinem Album, welch zu jedem Song, könnte ich dir 3 Stunden lang was erzählen, weil es halt passiert ist.
Ja.
Rage. Nein.
Ich wollte auch gar nicht. Pun intended.
Nein.
Ich finde das wirklich toll. Ich finde zum Beispiel auch Delphine, also sind ja, weiß nicht, ob das die endgültigen Titel sind, aber das ist ein Song, der mir auch wahnsinnig gut gefallen hat. Auch weil mich das Instrumental so ein bisschen an Massive Attack erinnert hat.
Geil.
Das fand ich total geil, das so diesen Beat zu nehmen und da so drüber zu. Und der hat auch einen wahnsinnig tollen Melodiebogen und so. Also da waren echt Songs dabei, die ich wirklich sehr, sehr berührend oder ja nicht berührend, das ist das falsche Wort, aber die ich einfach wahnsinnig gut fand.
Geil, so. Dankeschön.
Das ist deswegen kann ich allen Hörern sagen, dass ihr euch auf dieses Album schon mal sehr, sehr freuen könnt. Ist schon ungefähr klar, wann das kommt. Ist ja immer schwierig,
so viel
gemacht werden.
Ja. Ich wollte es eigentlich mal im Mai haben und ich wäre theoretisch auch fertig geworden, aber es es macht keinen Sinn, weil ich nicht genug Zeit hatte, leider. Ich habe einen Tick zu lang dran gearbeitet, weil ich einfach Perfektionist bin. Ich wollte es so gut wie möglich haben und habe dann gesagt, dann gibt's natürlich hier die Zeit, dann ist die WM, dann ist das Sommerloch, bla bla bla. Also man bringt nicht unbedingt ein Album im Sommer raus. Das ist so ein bisschen.
Wenn keiner da ist. So.
Genau. Und ja, und deshalb kommt es im Herbst.
Okay.
Ja.
Cool. Jetzt, wir haben eigentlich so eine Rubrik immer, die ich so mit den Leuten durchgehe, die hier zu Gast sind, weil ich immer sage, naja, man muss ja ein bisschen davon ausgehen, wenn jemand anfängt Musik zu machen, dann hat das einen Grund, nämlich, dass man jemanden abschleppen will. einer der vielen Hauptgründe, warum so viele Menschen angefangen haben, Musik zu machen. Und deswegen will ich dann von den Leuten immer wissen, was ihr schlimmster Korb war, den sie jemals in ihrem Leben bekommen haben. Aber ich habe bei dir lustigerweise im Interview eine interessante Frage gelesen und wollte da noch ein bisschen mehr zu erfahren. Du hast nämlich deinen ersten Liebesbrief an eine Rosa geschrieben, im Alter von 14 oder 15 Jahren oder so, und du sagst, das wäre ein totaler Grottebrief gewesen.
Ja, lyrisch war ich dann noch nicht auf meinem höchsten Punkt.
Hast du denn da wirklich versucht, so ein Gedicht zu schreiben oder so?
Nee, das glaube ich nicht, aber natürlich trotzdem so ein bisschen eloquent irgendwie so zu sagen.
Oh, holde Maid.
Ja, ja, so, genau. Und das, ja, aber ich kann auch wieder, ich erzähle wahrscheinlich viel zu viel, aber es ist einfach zu lustig. Und ich werde das irgendwann, schreibe ich vielleicht tatsächlich mal ein Buch, weil einfach es ich es einfach selber lustig finde. Auch da, wenn auch nur ich am Ende das lese und sage, cool. Ich war mal auf so einer Kinopremiere und ich habe früher Brille getragen und ich habe mir am Tag vorher, ich glaube, auf die Brille gesetzt, also ganz doof mit dem Arm aufgestützt und ist sie durchgebrochen. In der Mitte, wie man das kennt, so ein bisschen Steve Urkel-mäßig.
So Nerd-Style.
Genau, Nerd-Style. Ja. Und habe die aber so an zwei, also einmal an dem einen Winkel am Glas und dann einmal in der Mitte. Es war so quasi, der Arm war ab und in der Mitte gebrochen. Und dann habe ich das so ganz billig mit Tesafilm zusammengeklebt. Und ich hatte keine andere. Und bin am nächsten Tag dann auf diese Premiere gegangen, weil mein Vater da eingeladen war. Das war von Findet Nemo. Ah. Ganz krass, riesengroß in Berlin. Ich glaube hier Sony Center mit Robbie Williams ist aufgetreten. Ach. Am Ende noch, weil der da irgendwie den Soundtrack zugemacht hat. Und ich war so ein bisschen, ja, verknallt, weiß ich nicht. Aber ich fand irgendwie Yvonne Katterfeld gut.
Ah.
So, und ich glaube, die ist auch irgendwie noch mal so 2-3 Jahre älter als ich. Und dann kam die halt tatsächlich den Flur lang und ich bin relativ mutig bei manchen Sachen.
Ja.
So, und ich sah halt völlig scheiße aus. Das war, glaube ich, wirklich so auch noch in der Zeit, wo ich so mehr oder weniger am Ende war, also am Arsch war von dieser ganzen Kifferphase. Hatte dann diese Brille, die so völlig schief im ganzen Gesicht saß. Ich schneide mir wirklich mein Leben lang die Haare selbst. Ich war, glaube ich, so 10-mal in meinem Leben beim Friseur und ich schneide immer selbst. Es gibt auch eine Peter Maffay-Dokumentation zu dem Album, wenn das so ist, wenn ihr das noch finden solltet. Am Ende gibt es ein Interview mit mir und dann achtet mal auf den Haarschnitt. Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen. So, und das noch 3-mal schlimmer. Und so bin ich diesen Flur lang gegangen in diesem Kino und dann kam mir Yvonne Katterfeld entgegen und ich war so, oh mein Gott, toll. Einfach nur Hallo sagen, weil dieses Hallo ist ja erstmal so und dann wird sich der Rest ja eh ergeben. Ja. Ne? Geht das Gespräch weiter? Ist da überhaupt irgendeine Art von Chemie? Bla bla bla. Also den Rest kann man sich ja auch denken so. Und dann stand ich vor ihr und habe ihr nur gesagt, ey, ich mache übrigens auch Musik und ich wollte mich mal kurz vorstellen. Und genau in dem Moment, wo sie gerade was sagen wollte, so, ha, da kam halt ihre Managerin, die auch, glaube ich, nicht mehr ihre Managerin ist, so eine kleine rothaarige, bisschen so ein Giftzwerg. nicht persönlich gemeint, aber in dem Moment war das wirklich so, da hat es so ein Bild erfüllt. Und dann kam die so schräg rein, hat sich so vor Yvonne gestellt, weil ich auch ein bisschen aussah wie so ein Irrer.
Ja.
Wahrscheinlich wie der Typ bei Bodyguard, der Whitney Houston umbringen will. Und hat sich so vor mich gestellt und mir einfach so kommentarlos eine Karte, also ihre Visitenkarte von der Managerin in die Hand gedrückt und gesagt, meld dich da, wenn du es ernst meinst. Und hat sie so am Arm genommen und weggezogen. Und wenn man so will, ist das wahrscheinlich der schlimmste Korb meines Lebens gewesen. Okay. Weil das war einfach so, nicht mal ein Wort gesprochen, es war halt so ganz komisch und ich sah wahrscheinlich auch, die Managerin hat das, glaube ich, sehr, sehr richtig gemacht.
Ja.
Ich hätte nicht anders reagiert. Aber für mich war es natürlich, ey, ich meinte es wirklich nur gut. Ich stand da halt da mit dieser Karte in der Hand, so alleine auf dem Flur. Naja.
Auch ein ziemlich weirder Korb, ehrlich gesagt.
Sehr weird, vor allem, ich war auch, ich weiß auch nicht, ob ich wirklich verknallt war, ich fand die, glaube ich, einfach irgendwie als Person an sich toll, ja. Weil die sieht halt total hübsch aus, ja. Die hat dann irgendwie Musik gemacht, man kannte die und das war so eins der ersten Mal, dass ich so einen Star mehr oder weniger getroffen habe, dass jemand so vor mir stand. Also zumindest so, dass ich wahrnehmen konnte, dass es ein Star ist.
Ja.
Und das war dann, ja, würde ich sagen. Ey, ich habe wahrscheinlich hätte ich es nicht erzählen dürfen. Aber wie gesagt, Nils, dir sage ich sowas.
Ja, das bleibt ja auch unter uns.
Du hast es mir entlockt.
Bleibt ja unter uns. Jetzt sind hier noch drei andere Leute, die dir was entlocken wollen. Denn wir haben eine Frage von außen bekommen und nicht nur eine, sondern drei von drei verschiedenen Leuten, mit denen du befreundet bist, mit denen dich was verbindet und so. Und alle wollten unbedingt eine Frage loswerden.
Geil.
Und
hat Beyoncé es geschafft, ja.
Beyoncé hat es gerade noch so geschafft. Ich spiele dir mal die erste Frage vor und dann können wir hören, was du dazu sagst. Also, hier kommt's.
Ey, Stulle, hier ist Finn. Ich weiß ja zufällig, dass du mindestens einen Hit auf der Platte hast. Und die Frage ist jetzt, ob du glaubst, dass dieses Ding die ganze Platte so erfolgsmäßig nach Hause fährt, weil ich ja auch weiß, dass du den Leuten so ein bisschen schwierigere Themen untermogelst mit ein paar anderen Tracks. Ja, und ob es zu dem Ohrwurm des Jahrhunderts auch ein Video geben wird.
Der, ja, Finn hat offensichtlich schon einen Hit auf deinem neuen Album entdeckt und wir wissen, ob du das auch so siehst. Also ich meine, es ist ja so ein bisschen Augenzwinkern, ne? Offensichtlich weißt du ja auch, worauf er anspielt.
Ja, ich weiß, was er meint. Ein Song, der wird die Geister spalten. Das wird da, ja, ich liebe dieses Lied. Ich liebe das Lied. Ich habe ihm das gezeigt, einen Tag, nachdem ich es gemacht habe. Ich war in Hamburg, bei einem Kumpel, bei einem Produzenten. Ich habe die ganze Platte eigentlich alleine so vorproduziert und dann jetzt zu Ende produziert mit Steady. Aber die Vorproduktion ist, ich mache die ganzen Beats, ich mache die Melodien, ich spiele den ganzen Kram ein, sing das, fange an, die Texte zu schreiben. Also ich mache eigentlich alles. Ja. Und ich habe aber schon so viele Songs gehabt, dass ich beim einem der letzten Songs, ich glaube, es war sogar der letzte Song, dann gesagt habe, ey, ich will einfach mal so ganz stumpf, auch so Songwriting-mäßig, irgendwer anders soll ein bisschen diese Vorproduktion übernehmen, die Beats bauen. Ich mache die Akkorde mit, Melodien, den ganzen Kram, also inhaltlich, aber so die Produktion, das will ich irgendwie, ich will einfach mal hinten auf der Couch sitzen und da schreiben, ja. Und nicht wieder alle fünf Aufgaben alleine machen.
Ja.
Und am nächsten Tag kam Finn, weil ich Dina da vorgestellt habe und wollte, dass er ins Studio kommt und hat den Song gehört. Und man merkt wirklich, die einen Menschen sind so, das ist der krasseste Song ever und die anderen sind so, ja, es ist ein Hit, aber ey, Das ist echt hart. Das ist echt krass. Ich liebe das, weil genau das wollte ich. Ich wollte genau diese Reaktion haben von Hate It or Love It. Und er hat ihn am Anfang kacke gefunden. Aber am Ende findet er ihn jetzt irgendwie geil. Also ich habe ihn jetzt irgendwie doch bekommen, so über einen langen Zeitraum. Und was er sagt, Ohrwurm des Jahrhunderts, ist es wirklich so, wenn du es einmal gehört hast, dann rennst du damit wahrscheinlich so 3, 4, 5 Tage lang rum. Und das war bei ihm der Fall.
Ja.
Dass er den Song, wie der gemacht ist und wie ich gewisse Sachen singe, dass er jetzt nicht der Riesenfan von ist, auch okay. Ich, wie gesagt, ich stehe komplett dazu, ich find's geil, aber er kann nicht abstreiten, dass es halt eigentlich, ob es ein Hit wird oder nicht, aber es ist eigentlich ein Hit.
Ja. Ja. Spielst du den auch auf der Tour?
Den spiele ich auf der Tour auf jeden Fall.
Okay.
Da wird alles klar sein.
Sehr gut.
Und seine Frage noch mit dem Video. Bestimmt gibt's dazu ein Video.
Okay.
Finn macht übrigens auch, das kann ich an dieser Stelle sagen, macht ja auch Musik. Hat ja auch schon Musik gemacht, bevor er so bekannt wurde. Finn Kliemann, für die ihn nicht kennen, unglaublicher Typ. Und der macht auch eine Platte jetzt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja. Den musst du auch mal einladen und dann.
Ja, unbedingt.
Frag ich mal was.
Sehr gut. Dann haben wir ja noch eine Frage von jemand anders.
Mhm.
Lieber Nisse, hier ist Georg. Sag mal, wenn du jetzt eine Biografie schreiben würdest, ja, ich weiß, völlig viel zu früh, aber wenn du jetzt eine Biografie schreiben würdest, wie würde der Titel von ihr lauten?
Georg auf Lieder, den habe ich mal getroffen, als ich bei Krömer zu Gast war.
Geil.
Der fragt dich, wie deine Biografie heißen würde.
Das ist eine gute Frage. Georg ist der beste Mensch der Welt, glaube ich. ist eine echt gute Frage. Ich glaube, ich würde die Rihanna und Bob Dylan könnten diese Geschichte nicht erzählen, nennen.
Das ist nicht schlecht.
Die haben ja viel mehr erlebt, das ist viel krasser und ganz andere Dimension, aber ich glaube einfach, das trifft es auf den Punkt und es trotzdem hat auch ein bisschen was Plakatives, man nennt so große
Namen. Ja, catchy Titel sein, na klar.
Direkt so Anklage, allein durch den Titel schon.
Meine Freundin sagt immer, ihre Biografie würde heißen, nach Fest kommt ab. Auch ein guter Titel.
Okay, ja, stark.
So, und die dritte Frage von außen, auch von einem sehr prominenten Gast.
Ja, meine Frage wäre, was bleibt, also welcher Satz von dem Album aus den ganzen Songs bleibt für dich? Also ein Satz, der wirklich bleibt, den man ganz, ganz doll ernst nimmt. Die Aussage, das Bild, die Fantasie davon. Also welcher Satz bleibt für dich am meisten von diesem Album?
Matthias Schweighöfer, die meisten werden seine Stimme erkannt haben, hat sich da ein bisschen in der Frage verheddert.
Und so. Ich liebe ihn.
Ja.
Ja, er ist, glaube ich, von den bekannteren Menschen, die man so kennen könnte, er ist so der echteste Typ. Das ist so geil. Weil, na klar, der hat Sprachtraining, der hat Interviewtraining und der könnte das natürlich so ganz easy profimäßig raushauen, aber ich glaube auch so Leute, die ihn von diesen Zirkus Halligalli Auftritten so kennen, der ist einfach so der normalste, coolste Typ dafür, was eigentlich der Wahnsinn um die Größenordnung, in der er sich befindet, so herum passiert, ist es, also ich staune jedes Mal, wie normal und gut er ist, so. Ich habe die besten Freunde, die man sich nur wünschen kann. Auch Georg auf Lieder und so, das ist wirklich, also, das muss ich an dieser Stelle einmal betonen. Ist eine gute Frage auch von Matthias. Das Ding ist, auf dieser Platte ging es vor allen Dingen auch wieder um, was heißt wieder, aber es ging um die Angst. Ich hatte so, auch da lehne ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster ins Private zu gehen, aber ihr bekommt nicht mein Alter, aber ihr bekommt so das bisschen Einblick. Ich hatte so vor einem Jahr, als ich die Platte geschrieben habe, so einen Anflug von Panikattacken, also was ich aus der Zeit kannte, als ich halt so diese Art von Entzug hatte. Und so mitten in der Nacht aufgewacht, schweißgebadet und bla bla bla. Und ich konnte irgendwie nicht sagen, wo es herkommt und habe mir dann mehr oder weniger eine Platte geschrieben, also einige Songs da drauf haben dieses Thema in sich, eine Platte geschrieben, zu sagen, ey, ich weiß, es ist gerade echt beschissen und ich wüsste jetzt gerade nicht, wie es besser wird, aber ich weiß, dass es besser wird. Und das ist ein großer Teil der Platte. Nicht zu verkopft und ich glaube auch total okay, wie ich es anspreche. Man muss es hören, es ist sehr, sehr speziell. Aber die Melodien und alles, was wichtig ist und es trotzdem schön klingen lässt, sind immer noch da. Aber ich habe es, glaube ich, ganz gut verpackt, meine Dämonen damit so ein bisschen zu bekämpfen. Und es gibt einen Satz aus einem Song, der Nie wieder heißt. Und da sage ich, ich will nie wieder negativ sein, nie wieder mein Leben verneinen, nie wieder glauben, ich muss jedem gefallen, einfach nur mir selber gefallen. Und ich glaube, das ist so mit der Satz, der es am besten beschreibt, das ganze Album. Mhm. Ich könnte noch ganz andere, also andere, die es bestimmt auch gut beschreiben würden. Ja, aber ich glaube, der ist schon gut. Der ist schon gut, weil der ist, alles andere müsste ich jetzt weiter erklären. Ich glaube, der erklärt sich von alleine.
Na dann, vielen Dank für die drei Fragen an die Fragesteller. Und wir kommen auch schon zur letzten Rubrik hier bei den Songpoeten. Mhm. Und zwar das allseits gefürchtete Skipper. Lustigerweise sind die meisten Künstler, die hier bei mir sitzen, haben immer Angst davor, weil sie sagen, ja, dann kenne ich da irgendwas nicht und dann kommt es irgendwie nicht so cool oder so. Aber okay. Ich versuche immer so ein bisschen Songs zu finden, die mit denen die irgendwas anfangen können. Und das habe ich bei dir natürlich auch gemacht. Ich habe mir auch 10, 11 Songs aufgeschrieben und du sagst mir einfach spontan, was dir dazu einfällt. Und wenn dir nichts einfällt, sagst du einfach weiter und wir skippen zum nächsten Song vor.
Alright.
Als erster bin ich mir auch wirklich 1000% sicher, dass du mit was anfangen kannst. Ich finde eine der besten deutschsprachigen Rap-Hymnen, die jemals geschrieben wurden, nämlich Torch mit Wir waren mal Stars vom Blauen Samt. Hast du, glaube ich, auch mal gesagt, das ist eines deiner Lieblingsalben.
Genau. Klassiker, Blauer Samt von Torch, alle anhören. Ja, ist tatsächlich einer der Songs, die ich am wenigsten auf der Platte mochte.
Wirklich?
Weil Torch ist so, war ganz lange mein Hero, ist er auch in einer gewissen Form, bleibt das natürlich, aber ich werde erwachsen und es kommen neue Leute dazu. Aber das war schon so ein bisschen dieses Rückblicken und so, als ob eine Art von Abschluss passiert, und der ist ja auch passiert, es war das letzte Album von ihm und die letzten Songs, die er in der Form gemacht hat. Und das fand ich so, ich hätte gern ein offenes Ende bei solchen Sachen. Es klang schon so, ja, wir haben das ganz lange gemacht und jetzt kommen andere und übernehmen das so ein bisschen. Das hat mich nicht interessiert. Von Torch will ich wirklich auch dieses Ding hören. So das Intro, Kapitel 29 heißt es, glaube ich. Ich bin mit der Zahl nicht immer sicher, aber wo er über sich redet und über seinen aktuellen, ja, über sein Gefühl und wie er die Welt sieht oder Blauer Schein, ist unglaublich. Die Geschichte, wie er sozusagen personifiziert ein 100-D-Mark-Schein ist, damals war es noch D-Mark, und wie er quasi in Frankfurt am Main, also in der Zentralbank, geboren wird, dann in die Hände von einer Privatperson kommt, die wiederum irgendwie das ausgibt, und irgendwann landet dieser Geldschein, der die ganze Zeit von Torch beschrieben wird, diese Reise, als der Geldschein selbst, in der Hand von einem Polizisten, der wiederum damit eine Prostituierte bezahlt, die wiederum ihren Zuhälter bezahlt, und die Geschichte darum, und das ist das, was, also das ist mit der krasseste Song. Und Wir waren mal Stars, mega gerappt, cooler Beat, alles toll, aber es war in dem Moment so, oh nein, nicht jetzt so wie ein alter Mann klingen, bitte.
Torch ist halt ein alter Mann.
Ja, und es ist auch sein gutes Recht. Und ja, wie gesagt, er ist einer der krassesten so. Kann ich nur sagen, jeder soll das machen, was er für richtig hält. Wenn man mich privat, was wir jetzt ja gerade tun, nach einer Antwort fragt, wie ich zu dem Song stehe, würde ich sagen, es ist tatsächlich einer von denen, die ich skippen würde. Okay. Als ich zur Schule ging und alles andere, unfassbar. Und ja, In deinen Armen ist eh das Krasseste. Ich glaube, das ist mit die krasseste Line, also Zeile, die ich je in einem deutschen Song gehört habe. Also auch Top 100 für mich. Liebe ist Frankreich und Paris, das bist du. Unfassbar. So, das, und das beschreibt es mehr als Wir waren mal Stars und die anderen Songs stärker. Einfach, weil die solche Zeilen haben.
Ja. Dann November Rain von Guns N' Roses.
Mhm. Ist auch geil. Der ist auch krass. Ich meine, den Song, erstmal geht er irgendwie so 7,5 Minuten oder so oder noch länger. Die Melodie, dann haben die es, ich glaube, einmal mit Elton John zusammen performt, bei irgendwie den Grammys oder MTV Awards. Auch eine krasse Version. Und da sieht man auch, was ich geil finde, wie gut diese Band eigentlich ist. Slash als so einer der krassesten Gitarristen aller Zeiten. Axl Rose hat, das hat man glaube ich mal gemessen, die mit Abstand krasseste Range, also der kann am tiefsten mit der Stimme gehen, ja, und am höchsten. Also ja, Er kann von ganz tief nach ganz hoch singen, hat eine Range, die ist größer als die von Bocelli, Celine Dion, Mariah Carey, bla bla bla. Die haben dann eine Range, in der die krass sind und können weit nach oben und so gehen. Barry White kann unglaublich weit nach unten gehen. Aber von ganz tief nach ganz oben ist Axl Rose eigentlich der krasseste Sänger, den es gibt. Ja. Zusammen mit Prince kann auch relativ weit runter und hoch. Ja. Genau, und ja, das Outro mit dem Klavier und diese da, 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 diese Melodie, alles ist geil daran.
Ja.
Einer der besten Songs aller Zeiten auf jeden
auch
Fall.
Ein geiles Video da in dem Solo im Canyon und so.
Ja, und durch die und der Regen dann bei der Beerdigung, ja, genau, und die gehen durch die gleiche, ich glaube, es ist sogar die gleiche Kirche, in der die heiraten, in der die Beerdigung ist, so genau, unfassbar. Ja. Also wirklich.
Dann Junge Römer von Falco.
Auch geil. Nicht Junge Römer. Ist nicht unbedingt mein, auch da, nicht der Song, den ich von Falco jetzt gewählt hätte. Egoist ist zum Beispiel so ein Song. Den haben nicht so viele, also ja, schon auf dem Schirm. Halt so,
schon late Falco.
Ja, aber die ganze Welt dreht sich um mich. Der ist halt geil so. Das ist mega. Also, ja, aber für mich wäre natürlich auch, gibt's andere Songs, Out of the Dark, ey, das ist auch, das ist genial. Ja. Das ist so schlimm es ist, einfach in dem Moment genialer als Out of the Dark zu singen. In dem Moment, wo der Typ quasi gerade durch diesen dunklen Tunnel das Ende des Lichts sieht, weil er gestorben ist. Und der Song kommt sozusagen posthum nach seinem Tod raus. Also das ist auch alles krass. Ja. Auf was für ein Typ.
Total. Dann habe ich The Streets mit When You Wasn't Famous.
Auch da. Es tut mir so leid. No, November Rain wäre für mich wirklich so, wo ich sage, so alles klar, so gut getroffen.
Ich finde es bei The Streets immer schwer, weil ich glaube, When You Wasn't Famous finden fast alle kacke, aber für mich ist es einer meiner liebsten Streets-Songs.
Nee, der Song ist mega, aber auch da gäbe es für mich Blinded by the Lights oder dieses Meet Me at the Gate at 8, Don't Be Late. Der ist halt, der ist unfassbar, ist Dry Your Tears, man. Also der hat so viele geile Songs, man vergisst es manchmal. Mike Skinner habe ich live gesehen, als es damals an der Abschlusstour war. Ich weiß gar nicht, der macht ja jetzt wieder Mucke, aber im Kampnagel Hamburg auch so vor 6, 7 Jahren. Das war geil. Auch ein krasser Typ, mega. Der hat das ganze Bedroom-Producer-Ding mehr oder weniger erfunden, wäre übertrieben, aber der hat so eine Marke gesetzt damit. Das fühlt sich, das ist genial. Auch das wollen ganz viele, würden gerne so eine Platte machen, glaube ich.
Dann habe ich Mensch Meier von Tonsteine Scherben. mit der schönen Zeile, nee, er brennt die BVG.
Ja, auch gut. Ja, mach kaputt, was euch kaputt macht.
Ja, Scherben, schon geile Slogans.
Ey, und Rio eh, bei Rio braucht man gar nicht drüber reden. Ich verstehe schon, warum sich viele so ein bisschen diesen Rio-Mantel anziehen und gerne dann die Stimme so ein bisschen dahin singen und zerren und dehnen. Ich verstehe das. Das ist einfach ein geil, also natürlich nie persönlich kennengelernt, aber so von dem, was es zu wissen gibt, ist das, glaube ich, einfach, ist ein geiler Typ. Hat auch, König von Deutschland ist, glaube ich, also mindestens Top 3, ich bin hier so die ganze Zeit in irgendwelchen Platzierungen, aber Top 3 meiner liebsten deutschen Songs. Ja. Was für ein Song. Das alles und noch viel mehr würde ich machen. Das ist geil. Ja. Einfach krasser geht's nicht.
Dann Westerland von den Ärzten. Hat das ein bisschen gefehlt, dass dich nie jemand auf die Ärzte angesprochen hat, weil überall immer steht, dass du in den GTI-Clubs und so gezwungenermaßen auch immer sowas wie
aber es war mehr Matthias Tote Hosen Reim
und so gehört.
Es war mehr Tote Hosen und Onkels. Bei der Opel-Gang war das ganz viel Onkels und auch so Tote Hosen. Das war ja so ein bisschen das Ding, wo man so war, so man wusste nie, den Onkels hat man ja auch lang dieses rechte Gesinnung oder ne, man sagt denen das so nach und da wurde ja auch dann viel gesagt, es stimmt nicht und bla bla bla. Aber das war halt genau das Bezeichnende. Da hing halt mehr oder weniger Neonazis, wenn man sie so nennen will, und die Punks zusammen, weil sie halt selber nicht wussten, wer bin ich und was höre ich, und Tote Hosen ist geil, weil der Spirit geil ist, hier kommt Alex, aber dann auch irgendwie Onkels, so nur die Besten sterben jung, da kam halt immer alles zusammen und das ist ganz gut bezeichnend. Die Ärzte habe ich relativ spät kennengelernt, tatsächlich durch genau diesen Song Arschloch, wo es halt dann darum ging, so sei kein Arschloch, sei kein Nazi, bitte.
Dann habe ich I Can't Dance von Genesis. Ich wollte mal irgendeinen 90er Pop-Song.
Auch geil. Can't dance. Ist auch stark. Also unglaublich ja auch die Geschichte, wie in so kleinen Dörfern und gerade in England. England ist ja so, das ist ja die Geburtsstätte von diesen, in kleinen Dörfern treffen sich so, oder Vororten oder Vierteln, 2-3 Leute, jeder auf seine Art und Weise ein Genie, und die machen dann eine Band. Das ist so Depeche Mode, das ist so Martin Gore und Dave Gahan und Paul McCartney, John Lennon, das kann doch kein Zufall sein. Und genau da ist es auch so mit Phil Collins und jetzt habe ich zu viele Namen genannt. Hier Dings.
Von Genesis, oder?
Ja.
Mike Rutherford.
Nein, der Übertyp, Peter Gabriel.
Achso, Peter Gabriel.
Peter Gabriel und Phil Collins, so, dass die einfach in einer Band sind. Es ist so Slash Axl Rose mäßig. Das ist halt geil. Und Genesis war krass. Einfach krass. Und genau meine Zeit tatsächlich. Also genau das ist so, ab da ging's los und immer mehr Musik irgendwie gehört und verstanden. Ja. Genau die Zeit. Ja.
Als nächstes Ist mir egal von Tobi und das Bo. Ich finde, der beste so Tobi und das Bo-Song. Ja. Also außer mit dem Fisch an der Wand in den Putz. Aber das kannst du wirklich überhaupt keine Sau mehr dran erinnern.
Ja, können wir so stehen lassen. Ist mir egal.
Ja, sehr gut. Dann Michael Jackson. Ich habe jetzt mal meinen Lieblings-Michael Jackson-Song genommen. Das ist nämlich Burn This Disco Out von Off the Wall.
Ach,
ich finde, Off the Wall ist so ein, ist ja eigentlich in diesem Michael Jackson Trio, also in dem Quincy Jones Trio, Off the Wall, Bad und Thriller, finde ich, ist Off the Wall immer am stiefmütterlichsten behandelt. Da gibt's so die 3 Übersongs drauf, die so alle kennen, Working Day and Night und sowas alles.
Don't stop till you get enough.
Genau. Und aber der Rest wird immer so ein bisschen, ist immer so ein bisschen unter ferner liefen, wo man bei Thriller und Bad aber die beiden Alben wirklich komplett auswendig kennt. Und Burn This Disco Out ist das letzte Lied auf der Off the Wall. Und ich finde, das beste Disco-Lied aller Zeiten. Das ist unglaublich.
Ja, ich glaube, warum es so stiefmütterlich behandelt wird oder nicht die Beachtung hat wie die anderen beiden. Erstens, die anderen beiden sind halt so, das sind die Riesenverkaufsdinger, ne? Ja. Das ist das, was man kennt. Mit denen ist er auf Tour gegangen, dazu, also viele Sachen passierten dazu, die Videos wurden ab da aufwendig und da hat der Typ halt diese Marke und diese Welt um sich rum wirklich erschaffen. Und ich glaube, das ist das, nicht Problem, aber das ist so, das ist der Beigeschmack bei Off the Wall, dass er halt noch sehr in diesem Jackson, gerade Jackson 5, Sound sich gerade losgelöst hat, dann aber Disco ist, was auch irgendwie viele schon gemacht haben, was er bei Thriller und Bad gemacht hat, da hat er halt also wirklich eine eigene Art von Musikstil erfunden, indem er diese Mischung genommen hat. Er hat dann halt irgendwie Sachen rappen lassen, hat Gitarren viel reingenommen, es wurde sehr rockig, er hat dann so wie eine Mischung aus R&B und Rock'n'Roll gemacht, er hat Weltmusik mit Popmusik gemischt, also so Liberian Girl und so, das sind so ganz strange Klänge, auch viel so Sounds, die man so nicht benutzen würde. Und ich glaube, bei Off the Walls, das Ding einfach, da war schon so ein bisschen vertraut. Ja. Die Grooves, die Achtelgitarren, die Basslines, das war natürlich mega. Aber das hätte jetzt auch Donna Summer, also es hätten irgendwie andere Leute auch auf den Instrumentalen so ein bisschen ihr Ding machen können. Niemand so in der Form wie er, aber so wirklich das eigene Feeling, Michael Jackson, sind die anderen, fängt eher ab Bad. Oder Thriller an. Also Thriller in dem Fall.
Naja, verstehe.
Genau. Ich habe auch gerade Michael Jackson-Socken an. Fällt mir auf.
Cool.
Zufälligerweise, nee, wirklich. Also ich habe ich von Steady geschenkt bekommen. Ganz toll. Ja, genau.
Ja, sehr gut. Drei haben wir noch. Young Huan mit Okay Cool.
Geil. Ist geil, finde ich so gut.
Cloud Rap, ne? Ist irgendwie hast du schon eine Idee gefunden, wie du dich dazu positionierst? Weil so als Menschen, die so mit 90er-Rap aufgewachsen sind, ist das, glaube ich, am Anfang wahnsinnig schwer zu verstehen.
Ja, aber ich war immer sehr nah am Zeitgeschehen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, deshalb ist auch so ein Pharrell Williams, kann auch mit 60 noch eine krasse Rap-Platte für einen 19-Jährigen produzieren, weil ich glaube, der hört sich einfach unvoreingenommen von seiner eigenen Geschichte einfach das an. Und wenn du darin was findest, was du gut findest, dann ist es immer geil. Und sei es eine Melodie, sei es die Drums sind furchtbar und nicht wirklich cool und der Typ rappt neben dem Takt, aber solange du halt zumindest der Art, wie die Melodie in dieser Art von Musik gemacht wird, was abgewinnen kannst, die positiven Sachen nehmen und vielleicht für sich versuchen, okay, wenn ich jetzt diesen Typen kennenlernen würde und mit dem Musik machen sollte, dem versuchen einfach so ein bisschen andere Drums zu geben. Ja. So was ja Kendrick Lamar eigentlich auch ist, der hat auch mal modernere Sachen, wo es dann ein bisschen, trappig ist, also sehr subbassige Sachen, der aber auch immer so ein Instrumental hat, was auch hätte früher mehr oder weniger Nas hätte haben können, weil das sind wieder gesampelte Sachen, es ist wieder so 90er Jahre. Ich glaube, die Mischung der Zeiten und der Generation, das ist wichtig, dass man da nicht eine Grenze absteckt, sagt, nee, ich bin aber aus der Generation und deshalb kann ich einfach so ein bisschen die Sachen nehmen und mischen und das draus machen, worauf man Bock hat. Und bei Young Huan, ja, es ist halt sehr unterhaltsam und ich glaube ihm den Film, den er fährt. Das ist halt wichtig. Es gibt andere Leute, die machen Cloud Rap oder die springen, das meine ich halt, die springen auf, den glaube ich, das ist kein Meter.
Ja.
Kein Meter. Und da feiere ich auch nicht, das kann auch der bessere Beat sein, aber es geht immer um den Typen, um die Geschichte.
Ja.
Wenn ich schon das Gefühl habe, es ist so, man kann natürlich auch irgendwie die Karosserie von einem Lamborghini sich kaufen, aber man hat nicht mehr die Kohle für das Interieur oder den Motor und nimmt dann halt irgendwie einen Trabi-Motor, dann wird jeder von außen glauben, ey krass, du hast einen Lamborghini und du wirst immer nur in der 30er-Zone langfahren, es wird immer noch jeder glauben.
Ja.
Wenn man aber irgendwie, dann fährst du mit deinem Auto daneben und sagst, lass doch mal ein Rennen fahren. Keine Rennen fahren, keine illegalen Rennen fahren, bitte Leute. Nein, aber so, dann zeigt sich das ja nach 3 Metern schon, dass es fake ist und so ist bei mir. Also ich höre rein, ich habe ein Gefühl dazu und ich höre schon am Motor, dass es nicht stimmt. Egal, wie es aussieht, egal, wer da dran beteiligt ist, was für Leute man sich einkauft hat. Und Young Huan, glaube ich, ist genau das, was das Auto, was er sein möchte und was er da auf den Songs hat. Und ich finde es gut. Ich finde es gut, dass es weitergeht. Es wird immer eine Ignoranz geben, es wird immer so ein Runterbrechen auf billige Sachen gehen, genau wie The Streets, wo man sagt, ey, der hat das an einem schlechten Computer mit schlechten Sounds gemacht, aber das ist geil. Und dann kommen wir in die großen Produktionen, dann ist es wieder aufwendiger, dann werden wir die teuren Studios gemietet. Und gerade ist es Minimalismus und ich find's gut. Hauptsache, die Leute machen Mucke, fühlen sich gut, holen die Leute von der Straße, die gehen eher in Club und feiern mit dem Typen, der auch nicht auf der Straße ist und wir haben alle eine bessere Zeit.
Sehr gut.
Das war uns immer wichtig früher.
Dann als letztes noch, weil das in dieser Rubrik immer vorkommt, ein Beatles-Lied. Da habe ich mir She's Leaving Home ausgesucht. Von Sgt. Pepper's Album ist das, glaube ich. Oder ist das Abbey Road? Ich glaube, das ist Sgt. Pepper's.
She's Leaving Home.
Ja, so eine tolle Geschichte, so ein ganz einfach erzählter Popsong über ein Mädchen, das morgens von zu Hause abhaut und endlich frei ist und die Eltern sagen, wie konnte sie gehen, wir haben es doch immer gut gemeint.
Okay, so. Krass, den kann ich gerade gar nicht direkt zuordnen. Normal.
Aber du bist ja auch jemand, du hast echt oft Beatles erwähnt in den Interviews.
Beatles ist, ja genau, deshalb wundere ich mich gerade, normal kann ich es zumindest zuordnen von der Geschichte oder von der Melodie und gerade der Aber die Sergeant Pepper, die ja, wenn man so ein bisschen googelt, ist die krasseste Platte aller Zeiten. Das ist ja, ja immer so. Und dann kommt die Pet Sounds von Beach Boys. Und also, aber die wechseln sich ab und das sind dann so die beiden besten Alben der Welt so ungefähr.
Die Sergeant Peppers war ja auch die Antwort auf die Pet Sounds.
Genau, weil genau, genau, genau.
John Lennon so beeindruckt war von der Pet Sounds.
Genau, genau. Das war so ein kleiner Wettkampf, was ja allen zugute kam. Ah. Ich tatsächlich, für mich war die Sergeant Pepper nie die beste Beatles-Platte.
Was ist denn für dich die beste
Beatles-Platte? Also es gibt ja diese zusammenfassenden, ne, das blaue und das rote Album, weil es halt mehr oder weniger auch ein Best-of ist, ja. Aber das ist das krasseste eigentlich für mich. Und ja. Dann Let It Be und Abbey Road, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr.
Ja.
Als viele sagen ja auch, hier Rubber Soul und irgend, also so ein bisschen, ja, wo die Soul, anfingen, ja, mit ihrer psychedelischen Phase oder wo die es mehr.
Revolver ist dann noch.
Genau, genau, die beiden, ja. Und Sergeant Pepper, wo es dann irgendwie anfing und alles, eigentlich alles geil, aber wirklich die Sergeant Pepper kann ich verstehen, wenn man sagt, da wurden ganz viele neue Sachen erfunden und irgendwelche Bänder laufen rückwärts und Sounds, ja, wurden geschichtet und das ist alles krass, aber da sind nicht meine Lieblingssongs drauf. So, Blackbird. Auf welcher ist der nochmal? Das ist,
glaube ich, auf dem weißen Album.
Auf dem, genau, White Album, wo auch My Guitar Gently, genau, Weeps ist auch da drauf. Genau. White Album finde ich auch, glaube ich, besser. Ich finde, glaube ich, so viel Sergeant Pepper kommt so als letztes. Aber Blackbird, Yesterday ist auch, also was für Songs, man. Die Band gab es da 7,5 oder 8 Jahre und die haben, das ist auch das, das meine ich halt, in irgendeinem Liverpooler Vorort oder Viertel treffen sich einfach so unter so Umständen. Und dann sind die halt auf die Reeperbahn gekommen, wo alle krassen Musiker hingehen, wo so, ich will jetzt nicht auf mich zeigen, aber auch ich habe da angefangen mit meiner Karriere. Nein, Quatsch. Aber das ist geil. Ich liebe die. Das ist, ja, das ist einfach stark. Alle, die Anthology gucken, das ist die längste Musikdokumentation, aber auch die beste über eine Band. Die habe ich 5-mal gesehen. Ja. Ich finde auch geil, You Never Give Me Your Money, glaube ich, heißt der.
Ja.
Der ist auch Wahnsinn.
Ja. Ja, ich finde es auch, also die Sergeant Peppers ist ja unbestritten ein Meisterwerk, also das kann man ja auch hören selbst, aber genau, ich feiere die auch nicht als das beste Album, für mich ist Abbey Road das, also,
ja, genau,
weil das war ja auch ihr letztes Album und da merkt man auch schon, dass die so leicht abgefuckt aufeinander sind,
ja, ja,
und die Songs haben immer so was leicht Aggressives, so, so, ja, passive-aggressive,
ja,
und das tut der Musik aber total gut, also
voll,
ich kriege die so eine Wucht irgendwie, voll, das finde ich echt, ja, Wahnsinn. Ja, aber Mensch, das war wahnsinnig interessant. Also, wie du ja selber auch gesagt hast und wie man das ja auch merkt, wir könnten noch 20 Folgen mit dir füllen. Machen wir sicherlich auch im Laufe dieses Podcasts noch. Komm gerne bitte unbedingt wieder. Und wir gehen noch mehr in die Tiefe und reden noch mehr darüber. Ich fand das ganz toll, ich fand es ganz spannend. Es war ein tolles Staffelfinale. Danke, dass du bei uns warst. Nimmst du viel Dank. Erfolg auch mit dem neuen Album und allem, was da noch kommen möge, was du noch machst. Komm bald zurück.
Tausend Dank, ey, vielen lieben Dank.
Und ja, liebe Zuhörer, das war's mit den Songpoeten erstmal zu diesem Punkt, aber es wird bestimmt weitergehen und eine dritte Staffel wird es bestimmt irgendwann geben, wann wissen wir noch nicht so genau, aber ihr habt ja diesen Kanal hier abonniert, bleibt einfach dran, auch auf Twitter unter @songpoeten informieren wir euch gerne über alles, was da kommt und ihr könnt ja so lange einfach nochmal alle eure Lieblingsfolgen hören. Vielen Dank, mein Name ist Nils Burkeberg, das war's, bis zum nächsten Mal, tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast von Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Demar, moderiert von Nils Bogelberg und produziert von Maria Lorenz Polatis.de und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony Music Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.